96. Minute.
Hallo und herzlich willkommen zur 50. Folge der 96. Minute, eurem Hannover 96 Podcast. Und wir sitzen hier das allererste Mal zu viert. Ich begrüße Gianni, Fabian und Hannes. Herzlichen Glückwunsch, Männer. 50 Folgen.
Geil.
Geil.
Geil, geil.
Es ist uns eine Ehre.
Ich liebe es wirklich.
Ja, und wir mussten uns ja irgendwas überlegen und haben hin und her gedacht und haben, wollen wir irgendeinen Gast einladen und so. Aber am Ende sind wir dabei stehen geblieben, dass es ja hier eigentlich um uns und unseren Podcast geht und wir hier alle irgendwie alle viermal hier sitzen müssen und aber auch es um euch geht, weil wir das hier ja mittlerweile nicht mehr nur für uns machen, sondern auch für euch. Die beste Community, die man sich wünschen kann. Und deswegen haben wir uns überlegt, es ist unsere Jubiläumsfolge und eure Folge, die ihr gestaltet mit Themen und mit Fragen. Und ich glaube, man kann sagen, so unvorbereitet waren wir noch nie in einer Folge, weil ja, ihr das Skript geschrieben habt und wir uns durch eure vielen schönen Einsendungen durcharbeiten. Und da schon mal vorweg, wir können nicht auf alles antworten. Es ist tatsächlich so viel gekommen, dass wir nicht alles berücksichtigen konnten. Und es kann auch mal sein, dass zu einer Frage nur ein oder zwei von uns antworten, einfach damit wir möglichst viel schaffen. Und einige Fragen von euch werden auch nochmal in einer der nächsten Folgen Richtung Saisonstart landen. So viel schon mal dazu. Das heißt, nicht traurig sein, wenn du jetzt deine Einsendung hier heute nicht findest. Vielleicht kommt sie ja noch. Wir haben sie auf jeden Fall nicht weggeschmissen. Die steht dann in unseren Notizen.
Auf jeden Fall krass, wie viel zurückgekommen ist.
Ja,
ich habe ja spät erst reingeguckt und ich war echt schockiert, auch was das für geile Fragen auch waren, die da gekommen sind, die dann auch so ein bisschen nochmal zum Nachdenken gebracht haben. Man hat selbst 96 auch mal für sich reflektiert und die Zeit. Also richtig Hammer.
Ja, voll. Vielen Dank. Also es hätte auch in die Hose gehen können, ne? Wir haben dann auch gesagt, ja, in Notfalls, wenn nichts kommt, müssen wir uns selber Fragen ausdenken. Aber nein, ihr habt uns richtig schön gefüttert. Vielen Dank. Und wir haben das so dreigeteilt aufgebaut. Also wir wollten von euch Fragen zu Hannover 96 und der jetzigen Situation, also fast schon so in Richtung Update-Folge. Dann wollten wir Hot-Takes von euch haben, die wir heute mal hier so ein bisschen durchdiskutieren. Und im dritten Teil geht es dann tatsächlich ein bisschen persönlicher um uns und auch um unseren Podcast. Auch da habt ihr einige Fragen oder einige Grüße geschickt. Wenn wir diese drei Themenblöcke durchgegangen sind, könnt ihr euch am Ende noch auf ein Spiel freuen und auf ein Gewinnspiel. Also es gibt was zum Mitmachen und es gibt auch was zum Gewinnen in dieser Folge zur Feier des Tages. Genau. Und für uns gibt es dann nach der Folge von Johnny Pizza. Also heute ist ein wundervoller Tag.
Pizza Hawaii.
Auf gar keinen Fall.
Also erste Frage ist, wie stehst du zu Pizza Hawaii, Johnny?
Muss ich das kommentieren?
Ja, nee, wir machen eine Community-Umfrage.
Pizza Hawaii, geht das? Ja oder nein? Pizza mit Sucuk, geht das? Ja oder nein?
Wenn 95% von euch Ja tippen bei Pizza Hawaii, dann gibt Gianni eine Runde aus.
96% bitte. 96% bitte.
Dann bin ich raus, Jungs.
Okay, wir starten mal mit den Fragen zu Hannover 96 und zu dem aktuellen Geschehen. Der erste Themenblock, der fokussiert sich vor allen Dingen auf das Thema Transfers, da ist ganz viel reingekommen. Mit Bitte um möglichst kurze Antwort würde ich euch mal zuerst fragen, welche zusätzlichen Spieler braucht es, damit 96 zu einem garantierten Aufsteiger wird? Also garantierter Aufsteiger finde ich schon so eine Sache, ne? Das ist was anderes als welche Verstärkung braucht 96 noch. Ne? Also es geht hier jetzt wirklich darum, wo, auf welcher Position brauchen wir noch Verstärkung, um wirklich da oben im, sage ich jetzt mal, Wolfsburg-Heidenheim-Pauli-Gefilde mitspielen zu können? Fabian, mal ganz schnell, welche Position?
Ja, ich würde gar nicht ins Positionsgeschacher gehen wollen, sondern ich blicke ein bisschen auf letzte Saison zurück und sage, egal welche Position, bis auf Torwart jetzt vielleicht mal ausgenommen, Mentalität. Also wenn du jemanden findest, der mit dem Kopf voll da ist, ne, das ist ja das, wo ich immer gesagt habe, das fehlt am Ende der Saison, dann würde ich den immer nehmen.
Auch so. Erfahrung oder reicht Mentalität?
Nö, also ich sag mal, wenn du mir einen 23-jährigen Argentinier bringst, der so auf dem Platz rotzt, wie die es da gemacht haben, dann nehme ich auch einen 23-jährigen. Ne, das ist mir relativ egal. Aber ja, wenn du am Ende einen 30-Jährigen hast, der vielleicht schon 4 Jahre zweite Liga gespielt hat und in der ersten Liga irgendwie gerade keinen Fuß mehr fasst, nehme ich auch. So, ne? Aber es muss schon jemand sein, der mit dem Kopf voll da ist, sich committet und aufsteigen will.
Gianni, wie würdest du das beantworten?
Ja, ich würde Position nennen. Ich habe mir 4 Positionen gerade in meinem Kopf ausgemalt. Das ist einmal die rechte Schiene. Da möchte ich auf jeden Fall nach Möglichkeit auch schnell jemanden haben. Dann die beiden Flügelpositionen vorne, links und rechts. Und einen Stürmer hätte ich auch noch gern. Mit den 4 Positionen finde ich, da wären wir gewappnet, um oben anzugreifen. Ich finde es auch gut, dass die Community das so direkt sagt. Das Thema Aufstieg. Da sollten wir uns auch nicht dahingehend leiten lassen, das nicht in den Mund zu nehmen, weil wir letztes Jahr knapp gescheitert sind mit einer guten Performance und einer wahren Tabelle, die nicht lügt. ich bleib dabei, ich blicke hoffnungsvoll und sage, mit den 4 Positionen, wenn wir die besetzen, gehen wir gut ins Rennen.
Stand jetzt, also wenn Ocon bleibt etc., dann schließe ich mich meinen Worten von der letzten Woche an und eigentlich auch Giannis, nur ich glaube, wir brauchen, wenn Benji richtig eingebunden wird, keinen weiteren Stürmer, sondern dann brauchen wir auf den beiden offensiven Flügelpositionen jemanden und einen RAV und dann bin ich happy.
Ich würde das vielleicht mal, weil ich jetzt noch nicht geantwortet habe, mit der nächsten Frage verbinden, weil die fand ich ganz gut und vielleicht macht das nochmal ein bisschen Diskussionsraum auf. Die Frage war nämlich, sind die Abgänge bislang gut kompensiert worden? Das finde ich eine super Frage, weil wir haben ja schon gesehen, dass ein großer Stamm doch aus der letzten Saison noch da ist. Ne? Wir haben ja in der letzten Folge auch mal die A11, wie sie aktuell geplant ist, thematisiert. Und da haben wir gesehen, da ist so einiges noch da. Aber ich würde ganz gerne mal das einmal kurz für euch durchgehen. Vielleicht seht ihr es auch ganz anders. Und vielleicht kann man ausgehend davon nochmal gucken, wo sind denn jetzt doch vielleicht Lücken entstanden. Also der krasseste Abgang ist natürlich unser Kapitän Enzo Leopold auf der 6. Und da habe ich die Frage beantwortet mit ja, sind wir eigentlich gut kompensiert worden, weil ein Thordarson mit Auge schon verpflichtet wurde im Winter, ne, um diese Leopold-Position dann zu übernehmen. Und auch ein Franz Rogo scheint ja aufgebaut worden zu sein. Ne? Ich bin immer noch der Meinung, und da können wir gleich nochmal drüber diskutieren, dass auf dieser Position ich mir doch noch ein bisschen mehr klare Sechserqualität wünschen würde. Das, was Fabian eben mit Mentalität und vielleicht auch würde ich es noch mit Erfahrung ergänzen. Aber es muss nicht unbedingt sein. Man kann auch mutig sein und mit diesen beiden Spielern reingehen und es kann gut gehen und dann kann man da sagen, Leopold ist gut kompensiert worden. Oder wie seht ihr das auf der Sechserposition, bevor ich mit den nächsten Abgängen weitermache?
6 gehe ich komplett mit, dass wir da gut besetzt sind. Gerade der Punkt mit Auge, einen STT schon im Winter verpflichtet, trifft da zu 100% zu. Und auch bei einem Rogo, da ist halt die Frage, kam der letztes Jahr vielleicht zu wenig zum Einsatz, weil da ein Leopold unantastbar war. Wir haben ein gutes Spiel von Rogo letztes Jahr in Peine Ost gesehen. War hier und da auch nochmal Thema. Da hat er echt gezeigt, was er auf dem Kasten hat. Aber so einen Leopold, den kriegst du da halt nicht weg. Ne? Der hat gefühlt jedes Spiel 90 Minuten gespielt. Ich bin der Meinung, die 6 ist gut besetzt.
Ich muss einmal dich loben, Henne, weil du jemand warst, der immer wieder Franz Rogo erwähnt hat und immer wieder auf sein Potenzial angesprochen hat. Und jetzt in den Testspielen, ich habe gemerkt, wie ihm es gut tut, mehr Relevanz zu haben und er blüht auf für mich. Also diese Option zu haben oder dieses Potenzial zu haben, spielen zu können auf der 6, ohne einen Enzo Leopold, der eh gesetzt ist, das tut ihm sehr gut und das merkt man seiner gesamten Aura an, seinem Selbstvertrauen und ich glaube, wir sind da top besetzt und könnte auch gut rotieren.
Ich schließe an und sag auf jeden Fall noch, dass wir besser besetzt sind als letzte Saison.
Oh, das ist ein Hot-Take schon.
Das ist gerne ein Hot-Take, ja. Der Weg für Rogo ist frei. Ich glaube, das ist ganz vorrangig und ich bin der Meinung, dass wir mit STT mehr Fußballintelligenz im Mittelfeld haben als mit Leopold. So, ne? Deswegen glaube ich, wenn die beiden zum Zuge kommen, sind wir besser aufgestellt.
Okay. Ich glaube, die nächsten beiden kann ich einfach mal so durchgehen. Mike Nawrocki, wir trauen ihm alle etwas hinterher, weil er wirklich toller Spieler war, aber wir haben Jean Hugonet dafür bekommen als festen Spieler, der sicherlich noch hoffentlich, toi toi toi, nicht so verletzungsanfällig ist wie Nawrocki. Das heißt, da kann man sagen, ja, dieser Abgang ist gut kompensiert worden. Harvard Nielsen ist noch gegangen. Da sage ich jein, weil ja, er ist kompensiert worden, weil ich finde es an der Stelle auch super, eben junge Spieler wie ein Hobrecht zu haben, der dann einfach auch mal in der 85. Minute nochmal ein bisschen wirbeln darf. Nein, allerdings für die Erfahrung und die Ruhe und auch die Ansprache in der Kabine.
Aber braucht die Kabine ihn noch? Also ne, die Jungs kennen sich jetzt ein Jahr und verstehen sich, glaube ich, ganz gut.
Ja, das ist ein guter Punkt. Also letztes Jahr wurde ja immer wieder Nielsen hervorgehoben, wenn es gerade um dieses Mentalitätsthema geht, dass er da der Mann für die Kabine ist. Aber es ist ein guter Punkt, Fabio, weil ich glaube, in dem letzten Jahr hat sich viel entwickelt. Allen voran Leo Weinkauf, der, glaube ich, einen brutalen Schritt gegangen ist in dieser Truppe. So ein Benny Pichler ist, glaube ich, auch ein guter Charakter, der so Junge an die Hand nehmen kann. Also ich sage, wir haben einen Nielsen gut kompensiert bekommen.
Da schließe ich mich an. Ich glaube, wir brauchen niemanden, der jetzt Nielsen in der Kabine kompensiert. Ich glaube, das haben wir von innen heraus sehr gut geschafft.
Genau, und dann ist natürlich noch Noel Aseko zu nennen und da muss ich sagen, nein, der wurde nicht kompensiert, einfach weil wir diesen Spielertypen, der die Ebenen verbindet, der so dynamisch ist, der den Ball so tragen kann, den haben wir jetzt nicht mehr. Ist aber die Frage, ob wir den auch zwingend brauchen, weil ich auch einen Taibi sehr spannend sehe jetzt in der kommenden Saison, der auch das Potenzial hat, geniale Pässe zu spielen, Ebenen zu überspielen mit seiner Übersicht. Er hat auch eine gewisse Dynamik, aber also da hoffe ich, dass man vielleicht nochmal auf den letzten Metern, vielleicht ist es auch eine Laie oder so, nochmal jemanden hat wie ein Aseko, der eben mit so einer Dynamik und mit so einem Touch und so einem tiefen Körperschwerpunkt den Ball auch über Ebenen dynamisch schleppen kann. Das haben wir leider viel zu selten gesehen, sonst von anderen Spielern in der Saison, dass wir so einen nochmal irgendwie kriegen.
Ich glaube, Aseko war dahingehend auch echt ein Glücksgriff und ein Ausnahmespieler, den wir hier lange nicht mehr hatten und vielleicht, ja, ich gehe davon aus, selten auch kriegen werden, auch in der Zukunft noch. Ich glaube, 1:1 so ein Aseko ersetzen, das schaffst du sowieso nicht.
Nee, Chance,
im Zentrum, finde ich, sind wir soweit gut besetzt, dass wir ihn kompensiert bekommen. Er hat teilweise auch auf dem rechten Flügel gespielt. Da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Da sehe ich persönlich auf jeden Fall noch Handlungsbedarf. Ja, aber ansonsten, Aseko ist schon ein Ausnahmespieler gewesen.
Zu dem Aseko-Thema muss man sagen, gebe ich dir völlig recht. Aber geile Eigenwerbung für uns. 96 auch mal so als Zwischenlösung zu sehen. Natürlich wollen wir hier Werte schaffen, das ist uns by the way auch sehr gut, glaube ich, schon gelungen. Aber 96 auch interessant zu machen für solche Spieler, für ein oder zwei Jahre sich zu verleihen, mega. Also das haben wir echt gut Eigenwerbung betrieben mit Aseko.
Und ich finde, Werte schaffen hat da ja irgendwie schon auch geklappt, weil du hast diesen Weiterverkauf erlöst, jetzt an Frankfurt auch noch mit drin und so. Wenn man solche Konstellationen hinkriegt und auch immer über zwei Jahre, dann nehme ich auch gerne noch einen hochtalentierten Spieler am 30. August.
Ja.
Passend zum Thema Kompensieren und auch Transfers wurde uns die Frage gestellt, die wir jetzt aber alle schon beantwortet haben, ob wir Rogo zutrauen, dass er auf der 6 auch Stammspieler werden kann. Und ich glaube, das trauen wir ihm alle zu und wünschen es ihm sogar, ne? Dass er da auch eine tragende Rolle übernehmen kann. Wird es noch einen Transfer über 5 Millionen Euro geben? Ja, das heißt, hier sind wir jetzt im Bereich der Ablösesumme. Nimmt Jonas Bold mehr als 5 Millionen Euro für einen Spieler in die Hand? Hat da irgendjemand von euch ja gesagt?
Also ich muss ganz kurz dazu sagen, sagt die Frage aus, dass es um einen Zugang geht oder kann es auch ein Abgang sein? Weil ich hatte mir darüber Gedanken gemacht.
Okay. Kann natürlich, ja, okay, kann beides sein. Okay.
Aber ich tippe auf Zugang, war die Frage.
Genau, okay, ich denke auch Zugang, ja. Weil ich würde nämlich sagen, nicht. Also ich glaube nicht, dass 96 mehr als 5 Millionen in die Hand nimmt.
Das halte ich
auch. Glaube, dass es eher in Richtung ablösefrei geht oder eben eine hochkalibrige Leihe anvisiert wird. Oder wenn es bei einer Ablöse ist, wir uns eher im Bereich 1 bis 3 Millionen, ja, befinden. Ne?
Also ich habe auch mal überlegt, wer es denn dann sein könnte. 5 Millionen für die zweite Liga heißt, du bist ein schlechter Erstligist, ne, wo du irgendwie spielst und hast vielleicht letzte Saison gespielt und spielst diese nicht mehr, dann sind vielleicht 5 Millionen drin für einen 28-, 30-Jährigen. Oder du holst ein Top-Talent, aber das macht 96 halt nicht für 5 Millionen. Ne?
Nee, also da gibt es ein paar Kaliber, ne, so ein Rese zum Beispiel, aber genau, ich glaube auch nicht, dass wir uns noch irgendwen für 5 Millionen hier ins Haus holen.
Aber drehen wir es doch mal um. Verlässt uns noch jemand für 5 Millionen? Kriegen wir noch ein Geldregen in diesem Sommer?
Wenn, dann wird es meiner Meinung nach Ocon sein,
ja, den wir 5 Millionen kriegen können. Das ist wahrscheinlicher. Also ja. Ein Ocon, ein Kellmann war auch Thema, wäre auch tendenziell einer, der sicherlich 5 Millionen aufwärts in die Kasse spülen würde. Ja, also 5 Millionen für einen Abgang könnten wir hinkriegen. Für einen Zugang, ich glaube, da ist der Igel zu seiner Tasche.
Also ich kann mir vorstellen, dass man es bei Ocon auch noch deutlich krasser treiben wird. Also da bist du halt nicht darauf angewiesen, dass er jetzt wechselt. Ich glaube auch nicht, dass Ocon zwingend wechseln wollen würde. Ne? Vielleicht, ich kann mir vorstellen, dass er nochmal ein Jahr Titz einfach, ich meine, der hat ihn jetzt zur WM gebracht, der hat ihm einen Spitzenmarktwert von 3,5 Millionen gebracht jetzt. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass der noch nicht fertig ist hier und nicht jetzt sofort nach Lyon oder Monaco weiter muss. Und dann kannst du es richtig treiben. Wenn die irgendwann sagen 8 Millionen, dann sagst du halt, okay, Ime, was soll man machen?
Da habe ich mit Henne beim Training, glaube ich, mal drüber philosophiert. Das Thema fand ich nämlich spannend, wo es um Ime Ocon geht, ob der, wir erinnern uns ja auch an die letzte Saison, wo wir oft gesagt haben, oh, der ist ja noch nicht ganz angekommen hinten. Und ob es aus 96 Sicht jetzt sinnvoll wäre, ihn zu verkaufen, also was jetzt nur das Finanzielle angeht, oder ob diese weitere Saison eher ein Risiko wäre, ob seines Marktwertes, oder ob es eine Chance wäre.
Ja, komm, dann, wir sind ja flexibel. Wir sind zwar noch nicht beim Punkt Hottakes, aber ich hole mal einen passenden Hottake dazu, ja, rein. Ein Hörer aus der Community hat nämlich eingesendet, Ocon wird in einem Jahr, das heißt nächstes Jahr, nach einer weiteren Zweitligasaison, für mehr als 20 Millionen gehen.
Geiler Take. Ja,
oder gesagt, wert sein, oder ne? Mehr als 20 Millionen wert sein.
Macht mal bitte, ich zünde den nochmal mehr an, den Hot-Take.
Okay, ne, weil Hannes, du hast gerade gesagt, mein Take dazu war nämlich, der wird, also du musst ihn eigentlich fast in diesem Sommer verkaufen, weil der jetzt diesen WM-Sticker hat.
Ja.
Der kann, also der wird keine Zweitligasaison spielen, die so herausragend ist, dass er nochmal mehr wert sein wird als jetzt mit, ich bin Stammspieler bei Südafrika gewesen und wir haben das auch ganz gut gemacht und so.
Ich sage doch, aber, ja, also ich glaube ganz da sicher.
Ist mein Take.
Ja, aber wenn der sein Talent jetzt wirklich auf den Rasen bringt, dann, ne, also dann kann der Bälle aus der Innenverteidigung spielen, Bälle ablaufen, ne, die da von pfeilschnellen Stürmern da irgendwie erreicht werden sollen. Der bringt einfach alles mit an seiner Physis und wenn das jetzt irgendwie dieser Knackpunkt da war, ne, dann über sein Kopfballspiel müssen wir nicht sprechen. Das wissen wir, dass der auch vor dem Tor sehr gefährlich sein kann. Ja, dann bin ich der Meinung, kann der auch bei uns auf 8 Millionen hochschießen im Transferwert und dann wird er auch für die erste Bundesliga für sehr viele Vereine interessant.
Ich halte es für ein IV sehr schwer, jetzt einen Marktzuwachs in der zweiten Liga zu haben wenn wir jetzt mal in Bezug auf diese 20 Millionen nehmen, was glaube ich unrealistisch ist, sehe ich halt bei einem Stürmer ein bisschen einfacher, der durch seine Tore glänzen kann, hat er eine gute Saison, schießt 25 Buden, dann geht das vielleicht. Aber ich sehe es auch eher als Risiko, nur aus finanzieller Sicht, ihm jetzt die Chance zu geben, weil ich schließe mich Henne an, dass ich glaube, dass er jetzt diesen WM-Sticker hat. Und was aber nicht heißt, dass ich mir das wünsche, sondern ich finde ihn einen grandiosen Typen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es Sinn macht, ihn vielleicht jetzt.
Man muss Fabian zugute halten, ne? Du hast das auch schon vor der WM immer gesagt. Ja, weil man darf sich jetzt, aber das tust du nicht, weil ich weiß, du bist schon in der letzten Saison Ocon-Verfechter gewesen und hast auf seine Athletik und auf seine Anlage immer dich berufen. Aber man darf sich natürlich auch von dieser WM jetzt nicht blenden lassen. Ne? Denn viele haben uns auch geschrieben, ey, vergesst mal nicht, Ocon war wirklich an vielen Gegentoren in der letzten Saison schuld und war ein Unsicherheitsfaktor.
Ja.
Und wer sagt denn, dass nur weil er eine WM gespielt hat, er das jetzt abgelegt hat? Ne? Aber du hast schon immer gesagt, das ist potenziell von der Anlage, von der Athletik her eben jemand, der in England oder so sehr beliebt sein könnte.
Ich erinnere da an Akanji zum Beispiel, ne? Der hat auch hanebüchende Dinge gemacht in der Bundesliga und da hat man sich wirklich gefragt, auch teilweise, warum er über Dortmund gespielt hat. Ne, der spielt jetzt bei Manchester City in der Innenverteidigung und das macht er auch nicht umsonst. Und so eine Karriere stelle ich mir für Ocon ehrlicherweise auch vor.
Mhm. Aber nochmal auf die ursprüngliche Frage, ich glaube, dass wenn 20 Mille nächstes Jahr, glaube ich nicht, glaube ich auf gar keinen Fall dran. Hannes, du hast es gut auf den Punkt gebracht, für ein IV ist das schon, und er ist jetzt auch keine 18 mehr. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass er nächstes Jahr vielleicht so 8 bis 10 einbringen könnte, wenn er eine gute Saison spielt.
Okay, wir machen mal eine schnelle Runde. Wie viele Startelf-Spieler kommen noch dazu? Das heißt jetzt nicht, die müssen gegen Cottbus schon in der Startelf sein, sondern das heißt, es ist perspektivisch dann jemand, der im Laufe der Saison ein Stammspieler werden kann. Fabian, sag mal eine Zahl.
Ich sage, jeder, der jetzt noch kommt, ist Stammspieler.
Ja, aber wir wollen eine Zahl. Wie viele kommen?
Dann sind es wahrscheinlich 3.
Hannes? Krass, ich habe eine ganz andere Meinung. Ich glaube nämlich höchstens noch einer.
Okay.
Ich sag 3.
Okay, dann sag ich 2. Dann haben wir alles abgedeckt.
Finde ich eine übelst geile Frage.
Sensationell.
Und ihr glaubt, ach krass, 3 Spieler, die unsere jetzige Elf noch verdrängen.
Und derselbe hat nämlich folgende Frage auch noch eingesendet und da können wir auch wieder schnell machen. Wie viele Startelf-Spieler, ne? Also denkt jetzt mal an die Startelf und den erweiterten Dunstkreis der Startelf, verlassen uns denn noch? Ich sag ganz kurz mal, damit wir eine grobe Einordnung haben und ihr auch ein bisschen mitdenken könnt. Jokota auf dem Absprung, möglich dann noch Kellmann, Gita, Ocon, Gindorf. Das heißt, wir haben 5 potenzielle Startelf-Spieler, die alle noch so ein bisschen für einen Abgang gehandelt werden. Also wie viele Startelf-Spieler gehen noch, Gianni?
Einer.
Oder 2.
Einer.
Ich sage auch 2. Also Jokota auf jeden Fall und einer von den danach genannten 4.
Ja, eine Überraschung wird es geben, ja. Kann ich mir auch vorstellen.
Gut, dann gehen wir weiter und das fand ich auch interessant, da müssen wir auch mal kurz drüber philosophieren. Jetzt hat nämlich jemand die Frage gestellt, sollte Tietz mal über ein neues System nachdenken? Und da hat er den Vorschlag gemacht und das bezieht sich vielleicht auch ein bisschen auf eure Folge, Hannes und Gianni, die ihr gemacht habt und eure Diskussion. Wäre es nicht mal gut, mit 3 Spielern im Zentrum zu spielen? Also beispielsweise mit einer Doppel-6 und einem Zehner. Oder mit 2 Achtern vor der 6.
Ich möchte mal die Frage stellen, wo soll denn dieser dritte Spieler herkommen im Titz-Fußball? Ne? Also wer sich das wünscht, wünscht sich insgeheim einen neuen Trainer. Das muss man, finde ich, fast so hart sagen, weil er wird nicht die Dreierkette auflösen. Ne? Seinen zentralen IV wird er, seine beiden Außen-IV wird er nicht hergeben. Wo soll er dann herkommen? Dann musst du auch eine Doppelspitze spielen auf einmal. Ne? Und ja.
Ich finde die Frage auch wieder grandios und muss sagen, dass ich irgendwo in unserem Kosmos, ich weiß nicht, ob es aus der Community kam oder bei uns im Chat, ging es darum, dass, ich glaube, es kam aus der Community, dass wenn Tietz geht, haben wir eine 11, das war die Meinung eines Hörers oder einer Hörerin, dass wir dann einen Kader haben, der jetzt auch prädestiniert wäre für eine Systemumstellung mit eben 2 Sechsern, die stark sind. Und mit einem Taibi und einem STT, mit einem Ginwurf, die man am liebsten alle spielen lassen würde. Und den Take fand ich ganz, ganz interessant, dass wenn Tietz gehen sollte, dann hätten wir einen Kader für eine Systemumstellung. Und das war nämlich immer meine große Sorge eigentlich in der vergangenen Saison, dass wir alles auf diesen Tietz-Fußball angepasst haben. Was natürlich jetzt das Pressing-Verhalten etc. angeht, stimmt das. Aber ich glaube, im Kader, also der Kader ist mittlerweile so variabel, dass wir auch uns zutrauen können, genau, ein anderes System zu spielen.
Das ist ganz richtig, genau, weil ich glaube, dass das Spiel von unserer Mannschaft ist viel variabler, als wir das denken. Weil wir haben wirklich Spieler, die nicht ganz klar auf einer Position zu Hause sind. Ein Taibi ist nicht der klare Zehner, sondern der lässt sich dann auch mal auf die 6 fallen. Ne? Genauso wie ein Gindorf nicht der klare Außenstürmer ist, sondern voll, der auch mal der verkappte Neuner ist plötzlich. Ne? Ein Udenne, der plötzlich linker Stürmer ist, aber im nächsten Moment, wir hatten das im Training beobachtet, Hannes, du hattest das berichtet, plötzlich auf der 6 steht im Aufbau. Ne? Also das ist variabel. Und Fabian, du sagst es, sollte Tietz mal über ein neues System nachdenken, das hat so einen negativen Touch schon mit drin. Ja. Ich glaube, man muss immer variabel sein und auf Gegner auch reagieren können. Und oftmals war das so sein Problem, dass er so diese Mentalität hat, der Gegner reagiert gefälligst auf uns und wir nicht auf ihn. Aber es ist alles variabler, als man von außen denkt.
Ich finde, man kann auch bedenken, es kann ja im System auch dann entstehen. Du hast es eben bei Uden gesagt und dann haben wir es ja auch zwischendurch mal mit Leopold als zentraler Innenverteidiger versucht. Das kann Rogo zum Beispiel, denke ich, auch besser. Und dann hättest du ja das Dreier-Mittelfeld vielleicht offensiv, ne?
Ja.
Und ein Bolt ist, glaube ich, auch so erfahren mit einem Becker zusammen, dass die auch sagen, hey, hier wird es eventuell auch mal eine Zeit nach Titz geben und wir können uns nicht komplett darauf verlassen, dass nur das System funktioniert. Ich glaube, so viel Erfahrung hat oder so viel Wissen hat er auch zu sagen, hey, es kann auch eine Zeit nach ihm geben und dann können wir nicht einfach hier stehen und gar nicht wissen, was wir tun sollen.
Ja, das waren so die Fragen zu 96 aktuell. Es gibt noch einige, die wir noch auf Halde liegen haben. Die werden wir aber in den nächsten Folgen dann auch mit nochmal aufnehmen. Es gab eine Frage und ich glaube, die spricht vielen Leuten aus der Seele, aber da kann man, glaube ich, auch relativ gut was zu sagen. Wie kommt man leichter an Auswärtsticket? In Klammern nervt jedes Mal. Da hatten wir ja schon mal in der Superfolge mit Sebastian Kramer, mit unserem Vorstandsvorsitzenden, drüber gesprochen, dass es sich auf jeden Fall lohnt, Mitglied zu sein. Ne? Denn wenn man Mitglied ist, dann hat man auch ein Zugriffsrecht auf Auswärtskarten. Und klar, auch wenn man Mitglied ist, ist es dann teilweise so, dass es eben ratzfatz geht und die Karten weg sind. Ich weiß nicht, ob ihr da noch mehr was zu sagen wollt. Ich verstehe den Unmut, aber es zeigt natürlich auch, dass 96 auch in der Ferne einen sehr hohen Zuspruch hat, wie er da wirklich in der letzten Saison fast alle Auswärtsblöcke auch richtig stabil gefüllt haben. Und das ist ja grundsätzlich etwas, worüber man erstmal froh sein müsste. Oder habt ihr da noch irgendeinen anderen Tipp?
Ja, das ist halt immer schwierig, weil ich sag mal, in gewissen Stadien ist halt das Kontingent begrenzt und wenn du dann, keine Ahnung, in Elversberg, gut jetzt nicht mehr, aber vielleicht Böllernfallentor oder wie die ganzen kleinen Gästeblöcke, wo halt vielleicht nur 1,5 oder 2000 96er Platz finden, wenn du da halt spielst, ist das halt brutal schwer. Und ja, das Thema Mitgliedschaft ist ein Punkt, damit hat man einen Vorrang, aber selbst alle Mitglieder, die sich auf Auswärtskarten bewerben, haben Probleme, die zu kriegen. Ist ein Problem, was du gar nicht so aus der Welt geschafft bekommst. Ich sag mal, wenn wir auf andere Vereine blicken, die eine noch größere Fanbase haben, also wie fühlt sich's da an, an Karten ranzukommen, wo das Gästekontingent nur für 1500 Gästefans Platz hat? Das ist ja kein 96-Problem. Also dafür gibt's halt auch irgendwo, glaube ich, keine Lösung.
Und ich würde auch sagen, da, wo es möglich ist, halt das Stadion ansonsten voll machen. Ne? Also
machbar Blöcke.
Das wird ja aber von allen Vereinen verhindert, außer von uns, wenn wir Gäste hier haben.
Ja, musst du smart sein. Hast du irgendwelche Freunde in irgendwelchen Städten, dann müssen die halt die Karten kaufen.
Also grundsätzlich ist es, glaube ich, auch in Zeiten von Instagram, eBay etc. muss man natürlich auch vorsichtig sein, aber ich glaube, es ist auch immer ganz gut, spontan mal so auf die einschlägigen, ich kann jetzt keine Namen nennen, aber es gibt bei Instagram auch so 96 Seiten, die dann auch so kurz vor so einem Auswärtsspieltag auch dann mal reposten. Hier sind noch zwei Karten
irgendwer immer
zu haben. Ne? Also, dass man da auch guckt. Aber ja, kann ich verstehen, dass das nervt. Einfach Mitglied werden. Aber vielleicht ist der oder die ja auch Mitglied. Keine Ahnung. Melde dich gerne dazu nochmal. Jetzt eine sehr interessante Frage. Hat 96 zu viele Erfolgsfans? Das haben wir immer mal wieder auch hier im Podcast schon angesprochen, ne? Dass es uns nervt, wenn dann mal es doch nicht so läuft, wie man sich es erhofft hat, dass dann gepfiffen wird. Darüber haben wir hier im Podcast gesprochen, dass Leute irgendwie in der 80. Minute aufstehen und gehen. Darüber haben wir gesprochen. Das ist alles keine Überraschung, dass uns das nervt. Ich will Ihnen einmal einen kurzen historischen Hintergrund geben, bevor ihr dann darauf noch was sagt, sofern ihr denn dazu was sagen wollt. Denn wir können, man kann ja Dinge immer negativ und positiv sehen, aber wir müssen es jetzt in diesem Jahr oder zu diesem Zeitpunkt, wo wir jetzt aufnehmen, absolut positiv sehen, weil wir stehen kurz davor, den Dauerkartenrekord all time zu brechen. Ja, also den Dauerkartenrekord in der zweiten Liga haben wir schon gebrochen und wir stehen kurz davor, den All-Time zu brechen. Ja, und ich erinnere mal an die 90er Jahre, ja, wo wir Pokalsieger geworden sind, wo im Niedersachsenstadion im Saisonschnitt teilweise 8.000, 9.000 an den Maschsee gepilgert sind. Ja, und wir reden jetzt über schon 20.000 verkaufte Dauerkarten. Das heißt, Erfolgsfans hat natürlich 96 sehr viele. Also meine Haltung dazu ist, ja, natürlich hat man Erfolgsfans, die wird es aber auch immer geben. Und wir können als Hannover eigentlich froh sein, wie es jetzt gerade ist. Und vielleicht geht diese Entwicklung ja weiter nach oben. Oder wie geht es euch damit?
Also ich bin auch dabei zu sagen, dass der erweiterte Kern relativ groß ist. Und man sieht es ja an der Debatte davor, Auswärtstickets, ne, ist genau das gleiche Thema. Deswegen würde ich sagen, gibt es schon eben diesen erweiterten Kern, der am Start ist. Wenn die 49.000 da sind, dann musst du ja irgendwo noch 20.000 herbekommen, die unregelmäßig zum Fußball gehen und Event wollen. Ich finde, die Liebe ist ja einfach in der letzten Saison. Das kann man ja schon so ein bisschen
sagen. Ja, und die grundsätzliche Frage ist halt auch, warum ist die Liebe letzte Saison entfacht? Also zum einen haben wir aktuell eine homogene Truppe mit einem guten Trainer, der ein gutes System spielt. Das ist attraktiv. Attraktiver Fußball, der in Hannover gespielt wird. Und was wir auf jeden Fall auch erwähnen müssen, ist, die Leute gehen prima ins Stadion, um 96 spielen zu sehen, aber grundsätzlich gehört da ja schon noch ein Tick mehr zu an diesem Stadionerlebnis, wenn man ins Stadion geht. Und was man da ganz klar auch erwähnen muss, was die Fans und die Fanszene letztes Jahr abgerissen haben, hat 100% seinen Anteil dahingehend, dass wir jetzt schon 20.000 Dauerkarten aufwärts verkauft haben. Es ist halt wieder attraktiv, auch in Stadien zu gehen, weil die wird nicht nur ein unterhaltsames Spiel geboten mit offensivem Fußball, sondern daneben hast du mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit auch noch eine fette Choreo, die vorbereitet wurde. Das ist halt letzte Saison oft gewesen und da knüpfen wir hoffentlich nächstes Jahr oder dieses Jahr weiterhin an. Von daher, um auf die grundsätzliche Frage nochmal zu sprechen zu kommen, zu viele Erfolgsfans haben wir, meine ich, nicht.
Gut, genau. Immer alles eher positiv sehen und selbst dazu beitragen, dass wir keine Erfolgsfans sind, sondern auch in schweren Zeiten da sind. Ich würde mal sagen, also ich habe zumindest das Selbstverständnis von meinem Verein, dass wir schon ein Verein sind, der sich vor allen Dingen auch darüber definiert, dass nicht immer alles nur gut ist. Das finde ich schon.
Ja, also das kann man unterschreiben, dass bei 96 nicht immer alles nur gut ist.
Ne? Genau. Jetzt kommen wir mal zu den Hot Takes, die ihr eingesendet habt. Da sind ein paar Thesen dabei, die ganz spannend sind. In dieser Saison hat jemand geschrieben, jemand anderes, Bundo wird Kapitän. Fabian, du hattest ja da schon so ein bisschen in die Richtung was gesagt.
War das deine Einsendung?
Das war meine Einsendung, genau. Ich wollte unbedingt, dass sie reinkommt. Nee, ich habe mir auch genau das gleiche nochmal aufgeschrieben. Also, um es ganz heiß zu machen, wenn der Kapitän wird, wird er vielleicht den Push bekommen, der ihn zum besten Zweitligaspieler macht, die Saison.
Ist schon wirklich ein Hot Take, ein sehr schöner Hot Take, ne? Weil es einfach eine sehr steile These ist. Ich würde dem entgegenhalten, dass er doch zu verletzungsanfällig ist.
Zu wenig Stammspieler.
Und auch vom Typ her zu unkonstant ist. Ne? Kellmann wird Torschützenkönig der Liga und jemand anderes schrieb, Gindorf wird Torschützenkönig der Liga. Wen hätte da denn lieber von den beiden? Oder an wen glaubt ihr mehr?
Oder wir machen das Aachen-Modell und reihen sie einfach hintereinander ein.
Also ich kann ja mal anfangen. Dass Gindorf Torschützenkönig wird in der jetzigen Position oder im jetzigen Amt, was er in der jetzigen Formation innehat, da glaube ich nicht dran. Benji, übelst geil, aber da muss das von uns angesprochene Einbinden in das System noch ein bisschen besser klappen, weil er darunter meiner Meinung nach manchmal ein bisschen gelitten hat und ich traue es ihm von seiner Veranlagung auf jeden Fall zu, aber dann muss er die Dinger auch mal schön serviert bekommen.
Ja, gehe ich mit. Also definitiv, wenn es einer packt, dann Benji.
Naja, Gindorf schießt vielleicht auch mal einen Elfmeter. Wenn er den ersten reinmacht, vielleicht schießt er dann auch noch ein paar mehr. Und Gindorf hat natürlich auch gute Freistöße, wie wir gesehen haben. Also ganz aus der Luft gegriffen ist das nicht. Aber ich sehe auch bei Kellmann grundsätzlich die Möglichkeit, dass er das schafft. Aber wenn ich ihn mir jetzt so im Training angeguckt habe und auch in den Testspielen wieder angeguckt habe, es wirkt leider nach wie vor so auf mich, dass er nicht so ganz seine Position gefunden hat oder die Mannschaft ihn immer noch nicht so ins Spiel bringen, wie es das braucht für einen Torschützenkönig. Und von daher glaube ich mal, dass, also ich würde andere Spieler in der Liga, glaube ich, vor den beiden sehen. Aber trotzdem natürlich ein schöner Take. Franz Roggo wird Stammspieler, schrieb einer, allerdings in der Innenverteidigung. Was sagt ihr dazu?
Wild.
Ja, ich glaube nicht dran. Ich habe mir so aufgeschrieben, er wird die Position wahrscheinlich mal spielen und sie auch lieben lernen, aber Stammspieler wird er nicht darauf.
Ich sehe ein Szenario und zwar kommt noch ein krasser Sechser und Okon geht.
Dann müsste aber auch noch ein krasser IV kommen.
Und dann eigentlich spielt plötzlich Roggo linke Innenverteidigung oder rechte Innenverteidigung.
Ja, aber als sechster Innenverteidiger dann. Ja, da sind ja noch andere vor ihm.
Dann ist, dann
ist seine Situation nicht besser geworden zur letzten Saison.
Ja, das sehe ich nicht.
Also ich sehe es aus dem Grund, seine Entwicklung ist krass und ich möchte ihn unbedingt auf der 6 sehen, weil ich das, was ich jetzt von ihm gesehen habe, ist mega dort. Seine Veranlagung und seine Spielweise und sein Selbstvertrauen kann er da, glaube ich, gut zur Schau stellen. Aber ich hatte natürlich direkt dieses Leopold-Ding im Kopf von der letzten Saison mit unterwanderten Kopfbällen, wo er nicht rankam und so. Ich glaube, da traue ich einem Roggo schon mehr zu, aber für mich ist das auch erstmal unrealistisch.
Was das auch noch also ich kann dieser These was abgewinnen, weil wenn ein Tomiak aktuell ausgewechselt wird, geht Roggo in die zentrale Innenverteidigung.
Das stimmt.
Er ist sozusagen aktuell Tomiaks Backup. Die nächste These, die richte ich mal an Gianni, weil ich glaube, die macht dich glücklich. Die größte Überraschung der Saison kommt aus dem eigenen Nachwuchs und nicht durch einen externen Neuzugang.
Würde ich mir von Herzen wünschen.
Und wen hättest du da am ehesten im Blick?
Ganz klar, Joshua Siewert.
Ja.
Also, wenn es einer, glaube ich, packt nächstes Jahr, dann ist es Yoshi. Also die Frage ist ja auch, ein Ünal und ein Echibasche, gehören die dazu?
Naja, die wären ja jetzt nicht aus dem eigenen Nachwuchs, sondern okay. Sind Neuzugänge.
Okay, dann gehe ich mit Joshua Siewert, ja.
Hobrecht?
Nee.
Okay. Aber du hast ihn gerade schon angesprochen. Echibasche macht mehr als 5 Tore. Und dann hat noch jemand anderes geschrieben, Echibasche wird der beste Transfer.
Hm.
Hannes, du hast ihn jetzt schon 2-mal auf dem Trainingsplatz gesehen. Und auch bei den Testspielen schon so ein bisschen. Was hältst du von den Thesen? Also mehr als 5 Tore?
Mehr als 5 Tore würde natürlich voraussetzen, dass er dann auch für mich voraussetzen, dass er dann auch derjenige ist, der als direkter Zweiter auf einer Position spielt. Boah, ich halte es nicht für unrealistisch, aber es wäre für mich weiterhin ein Hot Take und noch kein Take. Also es ist immer noch hot, glaube ich. Es bleibt hot, der Take.
Ja, auf mich hat er jetzt auch noch nicht den Eindruck gemacht, dass er sich sofort zwingend aufdrängt. Von daher hoffe ich fast nicht, dass er der beste Transfer wird, weil ich hoffe, dass da noch ein paar kommen, die direkt mehr helfen und mehr Stammspieler sind, was ich bei ihm halt noch nicht sehe. Fabian, Joshua Siewert, Johnny schwärmt immer in den höchsten Tönen. Da kamen tatsächlich 2 Thesen zu. Einmal, Joshua Siewert macht mehr als 10 Spiele und Joshua Siewert wird Stammspieler. Und es kam sogar noch eine dritte. Joshua Siewert gehört zu den 3 Innenverteidigern mit der meisten Spielzeit.
Also das Interessante ist, finde ich, dass es mit die schwerste Position ist, um als Jugendspieler wirklich reinzukommen und so viele Spiele zu machen.
Ja.
Und trotzdem ist es die Position, bei der 96 in der Vergangenheit die meisten Spieler aus dem Nachwuchs rausgebracht hat. Die auch
Merte,
wirklich dann erfolgreich
Anton.
Waren, ne?
Ja.
Also ne, nicht irgendwie dann verschwunden sind. Und ich würde es ihm wünschen, ich zweifle immer noch so ein bisschen an der Durchlässigkeit. Also wir haben es ja letzte Saison auch gesehen, potenziell hätten da immer mal wieder auch meiner Meinung nach Jugendspieler mal reinkommen können. Und diese Durchlässigkeit haben wir jetzt noch nicht bewiesen. Jetzt bin ich sehr gespannt, ob es genau die IV-Position ist, wo diese Durchlässigkeit dann auf einmal kommt. Dann würde es sehr für ihn sprechen.
Ja, also man muss dazu sagen, er ist erst 17. Ne? Also Joshua, der hat jetzt gerade das allererste Mal eine Vorbereitung mitgemacht, komplett bei den Profis. Würde mich persönlich natürlich extrem freuen, aber es würde mich auch extrem überraschen, wenn er dann direkt als 17-Jähriger den Step halt geht, in die Startformation als Beispiel jetzt. Also der Take mit den 10 Einsätzen würde mich schon extrem freuen für ihn.
Einfach, weil du jetzt in letzter Zeit immer noch nicht so viel über ihn geredet hast, Fabian. Würdest du den verleihen?
Nee, ehrlich gesagt nicht, weil gerade für den Innenverteidiger im Titz-Fußball ist es so wichtig zu verstehen, was hier abgeht. Dass es total relevant ist, dass er auch eine Saison einfach mittrainiert. Und was Gianni sagt, vielleicht seine 10 Spiele bekommt. So, ne, am Ende des Tages.
Ja, und wir haben halt auch die Amas, die spielen in der Regionalliga, ne? Also es ist jetzt, selbst wenn er dann nur, in Anführungszeichen, nur da landet, um Spielzeit zu bekommen, wird ihn das halt auch voranbringen, ne?
was ich da bemerkenswert finde. Und ich glaube, das ist für einen IV, vor allem für so einen jungen Spieler, unfassbar gut, ist der, ich weiß nicht, wie viel Baldrian der vorm Spiel nimmt, aber der ist abgebrüht. Das kann man sich nicht vorstellen. Und ich glaube, das ist für eine IV-Position ja so unfassbar wichtig, dass du da auch nach einem Fehler die Ruhe im Kopf behältst und so weiter. Und das macht er, ich bin da so beeindruckt von. Ich klebe mit den Augen an dem und denke so, das könnte auch einfach so ein 33-jähriger IV sein, der da sein ganzes Leben nichts anderes gemacht hat. Und so steht er da teilweise.
Wie groß ist der? Nicht so riesig, oder? Ich muss
Johnny fragen.
Weiß ich nicht.
Also ich habe ihn nicht so riesig vor Augen.
Nee. Aber der wächst halt auch noch, ne?
Ja, stimmt. Oh Gott, du hast recht.
Der hat noch Knochenschmerzen.
Krass.
Der hat noch Wachstumsschmerz. Ja,
also, wie lange wächst man? Bis 20?
Ja, 18, 19, 20 kann schon sein.
Ja, ja. Der macht auf jeden Fall noch einen Schub, ne?
Ja.
Jeden Tag eine Tasse Milch, ne? Für die Knochen. Gut. Ja, vielen Dank für eure Hot Takes. Sehr interessant. Könnt ihr natürlich auch zu jeder weiteren Folge uns immer mal wieder sowas reingeben zum Diskutieren. Das macht uns großen Spaß. Und dann gehen wir auch schon über zu den Fragen zu uns, beziehungsweise zu unserem Podcast. Und als erstes stelle ich euch mal die Frage von jemandem aus der Community, welchen ehemaligen 96-Spieler wir denn gerne mal als Gast einladen wollen würden. Auch das könnt ihr gerne mal ihr da draußen in den Kommentaren schreiben, wen ihr gerne mal zu Gast hättet. Haben wir ja auch euch schon mal gefragt, da kamen auch ein paar gute Ideen. Hat jemand von euch spontan jemanden, der direkt unbedingt mal ans Mikro muss?
Direkt. Johnny? Nicolo Tresoldi, klar.
Ach, krass, oh ja, okay.
Aber müssen wir uns halt beilen, bevor er zu einem Weltstar wird, ne? Dann wird das natürlich schwer.
Ja, wobei der, glaube ich, immer die Roots im Herzen tragen wird. Und
also mit Nicolo eine Folge wäre schon, ja, vor allem wenn er
stimmt,
irgendwann,
das wäre schön.
Vielleicht denkt er aber gleich, also vielleicht denkt er so, boah, ich muss mich beeilen, da hinzukommen, nicht, dass das irgendwann ein Welt-Podcast ja, ist und dann nehmen die mich nicht mehr. Also, ne? Da ja zwei Seiten.
Hannes, an wen hast du gedacht?
Ich würde unfassbar gerne mal Stindl hier haben, ja, weil ich möchte mit ihm über vieles sprechen, vor allem über Europa und über diesen Moment in Kopenhagen, wo ich Gänsehaut kriege, wenn ich daran denke.
Sehr schön.
Ja,
auch ein guter Pick.
Sehr gerne.
Ja, ich bin bei Per Mertesacker. Einfach, weil er ein eloquenter Typ ist, weil er aus Hannover kommt, weil er hier wieder wohnt, weil er vermutlich auf ganz lange Zeit der erfolgreichste 96-Spieler aller Zeiten sein wird mit dem Weltmeistertitel. Und,
Moment. Da hat doch noch einer.
Ja, Ziele, aber der kommt jetzt nicht aus Hannover und so. Okay. Ich habe auch drüber nachgedacht. Er steht hier auch, Ziele, ehrlicherweise.
Nee,
aber
den brauche ich nicht.
Genau, ich fühle auch Per deutlich mehr. Und ich habe es noch mal ein bisschen erweitert.
Fühle Per deutlich mehr.
Also ich habe mir vor allen Dingen Spieler, also mehrere Spieler aufgeschrieben, was ich so schön mit Altin Lala und mit Jörg Sievers fand. Wir haben mit Spielern gesprochen, die so viele Spielzeiten bei 96 so viele Phasen überblicken. Und das finde ich halt als jemand, der die dann interviewt, total interessant. Also Steve Cherundolo, der war so lange bei 96, den hätte ich gerne mal. Aber auch ein Schulle, Christian Schulz, ist auch einer unserer Rekordspieler und ja auch jetzt nochmal aus anderer Perspektive bei 96. Aber auch Legenden wie Peter Anders und Carsten Suhrmann, ne, die unglaublich viele Spiele, unglaublich viele verschiedene Spielzeiten für 96 erlebt haben. Auch zu Zeiten, wo wir eben noch gar nicht gelebt haben. Finde ich einfach super spannend. Und ich persönlich jetzt aus Fanboy-Sicht würde gerne mal Fülle oder Sergio Pinto hier haben, weil ich sie einfach beide sehr sympathisch finde.
Und um ihn noch zu nennen, Rolf Gerke wäre natürlich auch Hammer, wenn man sowas mal hinkriegen würde. Wir erinnern uns alle noch an das Jubiläum von 96 im Zelt, wo er reinkam. Ihr habt das alle gehört. Es war so emotional und es hatten alle Gänsehaut. Und klar, also der muss hier an dieser Stelle auch genannt werden.
Und wo wir gerade schon im Schwärmen sind, kommen wir mal zu der nächsten Frage. Und zwar sollten wir unsere Top 3 Lieblingsspieler all time nennen. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir viele Überschneidungen haben. Deswegen fängt Hannes jetzt mal mit einem an und dann guckt er mal in die Runde und schaut mal, ob jemand von uns den Spieler auch ausgewählt hat.
Okay, dann fange ich mal mit dem Platz 3 an. Mein Platz 3, Nebojša Krupnikovic.
Hat den sonst noch jemand?
Ja, habe ich.
Geil.
Ja, ganz kurz, warum?
Für mich, erstes Trikot, hatte ich schon mal, glaube ich, gesagt. Mein erstes Ulsport-Trikot mit Nebojša Krupnikovic drauf. Für mich damals einfach der Standardkönig. Ich wollte so Freistöße schießen wie er. Und für mich eine sehr...
Ich behaupte, du kannst das, oder?
Ich Ja, aber nicht ohne mir die Bänder zu reißen.
Nur im Soccerpark.
Für mich ein sehr, sehr prägender Spieler in meiner Kindheit. Und ja.
Johnny, warum hast du ihn gepickt?
Ja, bei drei Spielern habe ich versucht, darauf zu achten, dass ich irgendwie einen Spieler nehme, den ich irgendwie damit verbinde, wie ich zu 96 gekommen bin. Mhm. Einen dann irgendwie, der so in, ich sag mal, in der Mitte irgendwo bei 96 gespielt hat. Und da verbinde ich ganz klar die Europa League-Zeit mit. Und ja, jetzt so, ich sag mal, einen recht frischeren. Und Kruppi war dahingehend zu Beginn, wo ich noch ein kleiner Bub war, einer, der auch sehr nahbar war. Also ich erinnere mich heute noch daran, dass der zu einer Autogrammstunde damals bei meinem Heimatverein TuS Rickling damals war. Und dann kam
Represent, Rickling Represent.
Da kam natürlich dann der halbe Verein damals in die Gaststätte und Kruppi saß, da hat Autogramme gegeben. Und das macht schon was mit einem, wenn du dann auf einmal stehst und den halt nur aus dem Fernsehen kennst und der dann irgendwie ein Foto mit dir macht, irgendwie so bisschen mit dir ins Quatschen kommt, auch wenn da von meiner Seite nicht viel zurückgekommen ist. Nee, das ist so für mich einer, wo ich sage, der hat dann schon geprägt. Der hat auch damals mit Anteil daran gehabt, dass 96 heute da ist, wo sie sind. Ne?
Fabian, wen hast du?
Soll ich auch mal meinen Platz 3 nennen? Mhm. Oder wollt ihr? Okay, auf Platz 3 habe ich dann Vinicius.
Oh, schön.
Ähnlicher Grund wie bei Gianni, womit hat es eigentlich angefangen oder was fand ich zu der Zeit irgendwie cool? Und es waren halt die Vinicius-Freistöße gegen Bayern.
Hier so, an, ne? Die jungen Hörer übrigens, ist es nicht Vinicius Junior, es gab tatsächlich vor Vinicius Junior auch schon einen Vinicius, der bei 96 gespielt hat.
Der mit 1 bei uns gespielt.
Ich frage mich bis heute, ob er eigentlich jetzt Bergantin Vinicius oder Vinicius Bergantin
so rum kenne ich ihn, Vinicius Bergantin.
Ja. Okay.
Und den fand ich eigentlich immer ziemlich cool und irgendwie war es auch geil, ein brasilianischer Innenverteidiger bei 96 und es hat mich damals gehypt.
Und Altin Lalla hat uns erzählt, das war der witzigste Mitspieler, den er je hatte.
Das kommt auch dazu.
Uns, glaube ich, alle überrascht hat. Okay, dann mache ich mal mit meiner 3 weiter und zwar habe ich Sergio Pinto genommen. Ich habe das geliebt, diese Mentalität, dieses in alles reintreten und auch Trash-Talk machen, eigene Spieler verteidigen und gleichzeitig aber einen guten Fuß zu haben und das so das Spielerische auch so zu haben. Und das hat Sergio Pinto für mich immer alles verkörpert. Für mich vom Gesamtpaket her einer meiner absoluten Lieblingsspieler.
Weißt du, was ich bei Sergio Pinto mal richtig gefeiert habe? Und ich glaube, das können auch nur die fühlen, die ihn Fußball spielen haben sehen. Wenn der aus 30 Metern vorhatte, abzuziehen, du hast das richtig gespürt, wenn du ihn hast anlaufen sehen. Der hat dann so leicht angefangen zu tippeln, der hat so richtig, als ob der sich kurz aufgeladen hat, der hat so kurz einmal Kraft getankt für seinen Rechten und dann hat der da der hat einen Pfund gehabt.
Wirklich.
Das war echt ein geiler Kicker.
Gab's nie wieder danach.
Sehr gut. Weiter geht's mit Hannes. 2.
Altin Lala ist für mich eine Kultfigur hier, hat unfassbar viel Liebe für diese Stadt und für diesen Verein gelassen und hat mich eigentlich meine gesamte Zeit so begleitet. Also das war hat mir jetzt auch nochmal unser geiles Interview, unsere geile Folge mit ihm, dieser an dieser Stelle nochmal empfohlen. Er hat es nochmal alles unterstrichen, was für ein Typ und was für ein ekliger Gegenspieler das gewesen sein muss. Für mich eine Legende und deswegen auf meinem gebürtigen Platz 3.
Ja, Franck Ribéry hat mal gesagt, einer der ekligsten Gegenspieler, die er je hatte und halt trotzdem, und das wissen wir jetzt, weil wir ihn kennengelernt haben, ein so feiner Mensch.
Ja.
Ne? Und das finde ich immer schön, wenn man sich auf dem Platz nichts schenkt, aber neben dem Platz dann doch die Werte hochhält. Johnny, dein Platz 2.
Nummer 2 bei mir, Didier Yakunan. Yakunan war echt ein Spieler, boah, das war irgendwo voll exotisch damals, als wir ihn, wo kam er von Rosenborg-Trondheim, der kam ja irgendwo aus Norwegen, ja fast schon so eine Art Wundertüte, der da so irgendwie in unser Nest gekommen ist, aber wie der dann die Leute in Hannover verzaubert hat mit seiner Art und Weise im Sturm Fußball zu spielen, der hat ja so eine Leichtigkeit und ja, einfach ein geiler Kicker und der war natürlich auch gerade in der Phase, wo wir europäisch gespielt haben, eine Bank da vorne drin, hat viele wichtige Tore für uns geschossen. Auf jeden Fall, ihr habt ein Trikot von ihm natürlich, das ist schon ein echt geiler Kicker gewesen.
Ich hätte gar nicht damit gerechnet, dass wir jetzt schon so viele verschiedene Spieler haben, cool. Fabian, deine 2.
Per Mertesacker. Ne, ich habe es eben schon gesagt. Ich mag das auch, wenn Jungs aus Hannover geile Karrieren machen. Das muss dann für mich nicht unbedingt hier stattfinden. Und das hat er gemacht, auch nach seiner fußballerischen Karriere hat er auch nochmal bei Arsenal richtig was hingelegt. Und das finde ich schon cool.
Meine Nummer zwei ist Gigi Steiner. Von dem hatte ich auch ein Trikot, was ich bis heute liebe. Und zwar dieses Diadora, wo man den Reißverschluss ganz runterziehen kann. Und was ich bei ihm halt so geliebt habe, ist dieses Genie und Wahnsinn so nah beieinander und dabei so bodenständig. Und die Gegenspieler haben den auch mal überschätzt und mal unterschätzt. Also ich werde auch nie vergessen, wie der Sergio Ramos weggelaufen ist. Also das ist einfach eine absolute Kultfigur. Und in der Zeit war ich sehr, sehr viel im Stadion und habe sehr viel, ne, da war ich so in diesem Modus, dass ich mir so Spieler so genau angeguckt habe. Und Steiner habe ich immer ganz genau mir angeguckt. Vier von fünf Tricks haben nicht geklappt, aber der fünfte, der war dann ja so krass.
Aber versehentlich.
Und das, genau, das habe ich geliebt. So, jetzt kommen wir zum Platz 1 und ich bin sehr gespannt. Ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt einige Überschneidungen haben. Hannes, fang an.
Unangefochtene Nummer 1, Robert Enke.
Ja, meine auch.
Meine auch.
Meine auch.
Boah, okay.
Also eins der krassesten Torwarttalente, was Deutschland jemals hatte. Natürlich unsere emotionale Beziehung zu ihm, wo er damals herkam, was er mitgemacht hat, Barcelona etc. und dann bei uns zu stehen und der hat Dinger gehalten. Und genau in dieser Zeit natürlich eine der prägendsten Erinnerungen, sein Tod, der uns bis heute, Gott sei Dank, immer noch hin und wieder beschäftigt, der uns begegnet, ob es Theresa Enke ist, die weiterhin die Robert-Enke-Stiftung leitet und wir immer wieder über ihn sprechen, völlig zu Recht ihn immer wieder nennen, immer noch viele Leute im Stadion sehen mit Robert-Enke-Trikot, wir immer noch ihm gedenken und ja, für mich der absolute Goat.
Ich glaube, wir müssen da auch nochmal für Hörer, die ihn vielleicht nicht am Spielen sehen, auch nochmal sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht, Fabian Gianni sagt gleich gerne auch nochmal was, weil viele denken dann so, ja, wegen dieses Trauerfalls ist das halt ein Spieler, der immer genannt wird, aber nein, ich stand hinter dem N5, hatte ich damals meine Dauerkarte als junger Jugendlicher. Und man hat das bei Torhütern, finde ich, nicht so oft, dass man die das ganze Spiel anguckt, weil ein Torhüter berührt relativ wenig den Ball. Aber der hatte so eine Ausstrahlung und auch eine Art und Weise, sich auf dem Platz zu bewegen. Der hatte eine Art und Weise, Bällen hinterher zu springen. Ich habe das so beobachtet und aufgesaugt. Der hat mich so begeistert. Und das habe ich, außer vielleicht bei Oli Kahn auch so von der Mentalität, sonst bei Torhütern so krass noch nie gehabt. Und deswegen, also ich erinnere mich natürlich auch an die schweren Zeiten dann rund um seinen Tod zurück und das macht natürlich bei diesem Spieler viel aus, aber ich erinnere mich noch viel mehr an die Zeit zurück, als wir ihn eben noch sehen konnten, weil der so, Hannes, du hast es eben gesagt, so, so, so gut wäre. Und leider ist es jetzt konjunktiv, aber der wäre wahrscheinlich Deutschlands Nummer 1 gewesen als Torwart von Hannover 96. Ne? Darüber reden wir hier gerade.
Und der hat sich so oft für diese Stadt entschieden. Und diese Stadt hat ihm so viel gegeben und das ist auch das, was mich emotional mit ihm so verbindet, dass ich verstehe, dass man hier ankommen kann, dass man hier Freunde findet, dass man es hier liebt. Und der hätte ganz woanders auch wieder spielen können, aber der ist hier irgendwie auf seine Art und Weise für sich, das wissen wir im Nachhinein zwischendurch, vielleicht auch sehr angekommen gewesen. Das finde ich schon auch einfach wunderbar, dass das ging und dass es im Fußballgeschäft ging und er ist einfach, finde ich, ein riesengroßes menschliches Vorbild auch immer gewesen. Und ja, deswegen ist er auf jeden Fall die Nummer 1.
Ja, dann wird es jetzt ein bisschen lockerer. Und zwar haben wir eine interessante Einsendung bekommen, die gar nicht so einfach ist, finde ich, zu beantworten. Wir müssen das Einlauflied und wir müssen die Vereinshymne ändern. Was würden wir nehmen? Fangen wir vielleicht mal mit dem Einlauflied an. Hat jemand von euch da, also hat jemand eine Ahnung, was das aktuelle Einlauflied ist?
Genau, das ist der Punkt. Also ich muss gestehen, ich nehme das Einlauflied gar nicht so wahr.
Also Scorpions?
Einlauflieder sind bei uns traditionell und klassischerweise so Rock.
Ja, ne? Ja,
Here I am!
Genau, genau.
So, AC/DC hatten wir auch
so
schon.
So irgendwas zwischen 70er und 2000. Rock,
ja.
Sehr viel E-Gitarre.
Ja. Grüße von Radio 21.
Das ist bei uns immer so Einlaufmusik.
Also, das Lied nach dem Spiel ist ja, steht ja nicht zur Debatte. Deswegen würde ich einfach mal aus alter Europamanier als Einlauflied, damit alle wieder richtig emotional werden und von Europa träumen dürfen, Won't Forget These Days vorschlagen. Weil da haben irgendwie alle einen sehr emotionalen Bezug zu. Und noch weniger als das Einlauflied interessiert mich tatsächlich das Lied nach einem Spiel. Das habe ich irgendwie noch weniger wahrgenommen. Deswegen vielleicht könnte man mit Won't Forget These Days die Leute nochmal richtig emotionalisieren für 90 Minuten Abriss.
Ich hätte Bock, dass uns einer einpeitscht und wie die Mannschaft reinsingen. So, ne? Also ich habe auch überlegt, was könnte es für ein Einlauflied geben, und alles, was irgendwie mit dem Hannover oder 96 Bezug ist, ist Nonsens so. Das ist, feuert mich nicht an. Viel geiler fände ich es, wenn wir es schaffen würden, dass das ganze Stadion einfach traditionell beim Einlaufen, kann zum Beispiel das HSV, was wir relativ gut laut brüllen können im Stadion, einfach rausknallt für 3 Minuten.
Ja, also guter Punkt, weil während das Einlauflied läuft, ist ja schon die Kurve intakt. Ne? Ja. Das ist ja auch etwas, was sich oft beißt. Also der Capo fängt an einzustimmen, wenn die Mannschaft einläuft. Parallel dazu läuft dann irgendwie ein Einlaufsong. Deswegen, ich persönlich nehme den zum Beispiel auch gar nicht wahr. Meiner Meinung nach, Einlauflied kann man sich komplett schenken. Lieber keine Mikros an, Fokus auf Stimmung, Fokus auf die Kurve. Viel, viel geiler.
Erstens das und zweitens, sorry, was manchmal aus Versehen passiert ist, und das mag ich eigentlich ganz gerne. Ich mag das, wenn die Vereinshymne, und da kommen wir ja gleich zu, aber wir lieben unsere Vereinshymne, kann man glaube ich so sagen, wenn alte Liebe noch so lange läuft, bis die Spieler da auch reinkommen. Das würde ich auch, stimmt, auch
gab
schön
es, gab
finden.
Gab es auch, glaube ich, zeitweise.
Ja, ne? Das passiert manchmal so aus Versehen, weil das dann so von der Orga, aber es gibt Vereine, wo das standardmäßig so ist, dass die Spieler rauskommen und es wird gerade die letzte Strophe der Vereinshymne gesungen oder so.
Ja.
Um bei deinem Punkt anzuschließen, den hast du mir gerade auch mal aufgemacht, finde ich völlig richtig. Was ich noch viel nerviger finde, ist dieses Überbeißen der Musik und des Supports, ist, wenn das ganze Stadion steht, es wird nach einem umkämpften 1-0 abgepfiffen und dann kommt irgend so eine beschissene Musik und das ganze Stadion singt noch 96 Olé und dann kommt hier, keine Ahnung, hier von Frauentausch oder so dieses Lied. Und dann denk, und weißt du, das nervt mich richtig, weil das nimmt manchmal richtig dieses Momentum raus.
Ja. Sehr gut.
Ein bisschen Fingerspitzengefühl.
Ja, genau.
Vereinshymne, hattet ihr da eine Idee?
Ja, also das ist eine Idee, aber ein komplettes Konstrukt in meinem Kopf. Also das Stadion heißt wieder Niedersachsenstadion. Wir sind unangefochtener Niedersachsenmeister, das heißt, alle stehen unter uns. Wir stehen ganz oben auf dem Niedersachsenthron und das Niedersachsenlied läuft mal wieder. Das würde mir ganz viele Erinnerungen meiner Kindheit zurückgeben und das wäre irgendwie geil.
Ja, ich bin auch dabei zu sagen, Niedersachsenstadion, Niedersachsenlied, wir sind die Landeshauptstadt, ihr Ficker, also so wollen wir das auch mal gerne raushauen.
Fabian, bitte! Okay, sehr gut. Also ich muss sagen, ich wollte da gar nicht so viel weiter drüber nachdenken, weil alte Liebe ist wirklich, wenn der Tag irgendwann kommen sollte, dass man da die Rechte verliert oder dass man sich da verkracht und plötzlich darf man das nicht mehr abspielen, dann geht für mich sehr, sehr viel kaputt.
Ne? Ja, völlig richtig, aber das Szenario war ja, wir müssen uns entscheiden und dann...
Genau, und ich kann mich nicht entscheiden.
Okay, dann mache ich es dir einfach, dann nehme ich die Entscheidung ab. Kennt ihr das Lied von Brüllaffe, Cabrio bis zum Waterloo? Nee,
kenn ich.
Jetzt muss ich euch anhören. Wir fahren mit dem Cabrio bis zum Waterloo, Hannover 96 und alle freuen sich.
Ja, das klingt gut.
Top.
Nehme ich, eingekauft. Alles gut. Super. Okay, dann ähnlich kreative Einsendung. Welcher Film könnte von einer 96-Saison handeln? Also man soll jetzt einen Filmtitel nennen und dann auch so ein bisschen erklären, was das mit 96 zu tun hat. Es wurden 2 Beispiele mit eingesendet, um das Ganze für euch da draußen mal verständlich zu machen. Also Bridget Jones, Hannover 96 ist der Film Bridget Jones, weil sich Tietz zwischen 2 Spielern entscheiden muss. Oder Hannover 96 ist der Film Mission Impossible, weil wir halt ähnlich aufsteigen. ist euch da eine Filmanalogie eingefallen?
Ja, ich bin ein bisschen anekdotisch unterwegs, weil ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, zu Europa League Zeiten gab es mal so ein Plakat von Hangover. Und da war... da war tatsächlich, glaube ich, Slomka drauf.
Hangover.
Ne, es ist und das war so diese Erinnerung. Hangover und Hannover ist natürlich auch sprachlich relativ nah beieinander. Und ich habe drüber nachgedacht und woran ich es festmachen kann. Und ich bin am Ende gelandet bei alle Teile, jede Szene. Also Hangover, ne, ist einfach eine durchzechte Partynacht mit einem Lächeln am Ende. So und so würde ich 96 eigentlich auch beschreiben.
Ja, es tut aber auch
weh zwischendurch, ne? Und der Tiger kommt auf dich zu und könnte dich fressen, aber.
Genau, und man hat auch viel Scheiße gebaut bei der durchzechten Partynacht.
Genau.
Ne, ich habe es jetzt nämlich auch auf die letzte Saison so, auf den letzten Spieltag, auf den Nürnberg-Spieltag bezogen. Ne, da sind die 96-Fans weggegangen und jetzt kommen die aus dem Sommerlach wieder. Jetzt kommen die aus dem Sommerloch wieder raus und denken sich so, was war eigentlich nochmal letzte Saison?
Ja, das Geile ist
was
ja
ist da nochmal passiert?
Wir sind ja alle hingegangen zum Spiel und du hast dich umgehört und alle haben gesagt, ah ja, Platz 2, mal gucken, ob wir das schaffen, Dritter auf jeden Fall, ne? Und dann hängst du da am Ende mit Platz 4 rum. Also es passt schon einfach sehr.
Ich habe einen Film und ich habe nicht überlegt, sondern der kam mir sofort in den Sinn. Adam Sandler 2004, 50 erste Dates. Kennt ihr den Film?
Auch geil, ja.
Wo es jeden Tag, jedes Date geht wieder von vorne los. Und ich schwör's dir, so fühle ich mich mit Hannover 96.
Ja, geil. Ah, sehr schön.
Und du denkst, ich grüße das Murmeltier, guck mal
ja,
gerade
genau.
noch. Ne?
Also. Du denkst so, ja gut, das war jetzt das kann nicht nochmal passieren. Eine Woche später denkst du, ach okay, alles klar, wir sind ja bei Hannover 96. Und deswegen ist dieser Film für mich, der mein ganzes Leben in Hannover 96, glaube ich, ganz gut beschreibt.
Wir müssen dazu sagen, uns sind noch ein paar eingefallen, die so ein bisschen böse gewesen wären. Vielleicht droppen wir die auch nochmal irgendwann. Genau, aber vielen Dank für diese kreative Einsendung. Dann hat ein Hörer uns eingesendet, was war euer erstes Spiel, beziehungsweise euer erstes richtig einprägsames Spiel, was die Liebe zu 96 entfacht hat. Ist euch da was eingefallen?
Ich glaube, jeder, der irgendwann mal ein allererstes Spiel im Stadion erlebt hat, der verbindet das irgendwo mit einem einprägsamen Erlebnis. Für mich war das mein erstes Spiel am 30. März 2002. Das war damals noch im Niedersachsenstadion gegen Schweinfurt. Das war mein erstes Spiel, da hat 96 6-0 gewonnen. Und da erinnere ich mich tatsächlich auch heute noch dran, weil 96 hat damals den Aufstieg fix gemacht in die erste Bundesliga. Ja, und damals habe ich natürlich versucht, mir da irgendwo noch ein Shirt zu ergaunern. Und damals gab es auf der West, ich habe damals auf der West gesessen und da gab es natürlich auch schon diesen Berg, den man hochgegangen ist. Und da war so eine alte Holzhütte, wo die so Aufstiegsshirts verkauft haben. Wollte ich unbedingt haben nach dem Spiel. Gab es aber nicht mehr in meiner Größe, logischerweise. Da habe ich mir, glaube ich, so ein 2XL-Shirt mitgenommen. Was ich natürlich nicht tragen konnte, außer zum Schlafen. Das war so ein halbes Kleid. Das ist für mich schon so ein einprägsames Erlebnis, wo ich irgendwie auch 96-Fan geworden bin.
Mein erstes Spiel war am 12.10.1999 im Niedersachsenstadion, dritte Runde DFB-Pokal, 96 zu Hause gegen Arminia Bielefeld und wir haben 2-1 verloren. Und das Geile an der Sache ist, dass 96 das Tor nicht selber geschossen hat, sondern durch ein Eigentor und 96 hat an der 86. noch einen Elfmeter verschossen und bisschen widersprüchlich, aber ich glaube, da an dem Tag ist auch meine Liebe entfacht. Vielleicht nicht an dem Abend, aber vielleicht eine Woche später, als sie dann mal wieder gewonnen haben.
Also mein erstes Spiel war, glaube ich, im Dezember 2003. Ich weiß zumindest, dass Bobic dann noch gespielt hat, unentschieden gegen Bochum. Das war noch im Schülerblock im Niedersachsenstadion. Der war jetzt heute Südkurve positioniert. War recht kalt und ich war damals eher so über Freunde Fußball begeistert. Ich muss aber sagen, so der Moment, wo ich so die 96-Familie, das Kollektiv vielleicht angefangen habe zu lieben, war, und der Name fällt bei mir jetzt relativ häufig heute, aber Per Mertesackers 1-1 gegen Dortmund, glaube ich, gegen Jan Koller, Nachspielzeit, und ich war im Altenbekner Damm im Stammplatz bei Fanta und Currywurst, und da habe ich, glaube ich, das erste Mal gemerkt, was das so macht mit den Leuten einfach, ne, weil da die Freude einfach riesengroß war, und das ist einfach, das habe ich wie heute vor Augen, wie sie alle den Mertesacker gesungen haben. Das war geil. So, ich glaube, da ist es entfacht. Das war gar nicht eine Stadionsituation, sondern eher so die Gemeinschaftssituation.
Mein erstes Spiel war 1999, noch im Niedersachsenstadion, ein 3-1 Heimsieg gegen Fortuna Köln. Da ist aber die Liebe noch nicht so richtig entfacht, muss ich sagen, sondern mein Moment war ein 5-1 gegen Kaiserslautern, das war 2005 im November, und da hat mich mein damaliger Mitspieler und Dauerkartenfreund hängen lassen, der war verkatert und ist nicht an sein Handy gegangen, und dann bin ich tatsächlich das erste Mal und ich glaube auch das einzige Mal in meinem Leben alleine ins Stadion gegangen. Und wir haben Kaiserslautern 5-1 abgeschossen und ich habe so gedacht, ich kann das überhaupt nicht genießen, aber plötzlich lag ich irgendwie mit wildfremden Leuten im Arm.
Welches Jahr war das?
2005.
Ah krass, da war der relativ jung verkatert.
Ja, ja, genau. Wir waren 13, 14 so, ne? Ging gerade los. Dann stand ich da alleine und weiß noch wie heute, wie ich dann links und rechts in den Arm genommen wurde, weil die Leute auch gemerkt haben,
der ist alleine,
ne? Und nach unserem Motto, niemals allein, hatte ich trotzdem einen guten Tag. Und da habe ich so gedacht, ja, 96 ist nicht nur mit meinem Freund hingehen, sondern das ist irgendwie was Größeres. Mhm. Und da habe ich heute noch eine Erinnerung dran. Ganz schnell, weil ich es auch interessant fand, die Frage, ob wir eine Antipathie gegen andere Vereine haben. Ich glaube, da gibt es so die typischen, die man halt als 96-Fan auch halt nennt. Habt ihr irgendeinen Verein, den man jetzt vielleicht nicht so auf dem Schirm hat? So mit irgendwie mit einer persönlichen Geschichte, ne? Weil ich meine, RB Leipzig, Hoffenheim, Wolfsburg, Dynamo Dresden, Cottbus oder so kommen einem da natürlich uns allen in den Kopf. Hat jemand von euch so eine persönliche Aversion gegen einen Verein?
Also ich finde Gladbach und Köln scheiße.
Echt?
Muss ich sagen, ja. Aber liegt einfach daran, dass wir in unserer Anfang oder in meiner Anfangszeit mit 96 oft um Abstieg mit denen gespielt haben. So, deswegen fand ich die einfach kacke. Ich habe bei Gladbach auch erst sehr spät gemerkt, dass die eine echt krasse Vergangenheit haben. Also ich dachte, das wäre so eine Gurkentruppe. Also, und das ist geblieben.
Hat jemand von euch da was? Vielleicht ja auch im Ausland oder so?
Ich finde Düsseldorf richtig scheiße.
Oh, da gehe ich mit.
Die kann ich gar nicht leiden.
Ja. Guter Call.
Guter Call.
Schüsseldorf. Wir wissen ja, Hannes und Gianni, ihr beide seid sehr, sehr viel 96 hinterhergereist. Deutlich mehr, als Fabian und ich das gemacht haben. Deswegen wollten wir euch jetzt bei dieser Frage auch ein bisschen die Bühne überlassen, weil es lächerlich wäre, wenn Fabian und ich da jetzt anfangen würden. Was war euer bester oder verrücktester Auswärtsmoment? Irgendwas, woran ihr direkt eine Anekdote von einer Auswärtsfahrt, an die ihr direkt denken musstet und die ihr hier mal erzählen würdet.
Ich würde mal anfangen, bevor Hannes in die Europapokalzeit übergeht. Für mich persönlich, also rein persönlich gesprochen, extrem emotional war damals das Spiel in Sandhausen für mich. Ein sehr, 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 sehr guter Kumpel damals, mit dem ich auch zum Fußball gefahren bin. Ist mit Anfang 20 verstorben, recht plötzlich. Und kurz danach war das Spiel in Sandhausen. Und also ich kriege schon wieder Gänsehaut, wenn ich dran denke, weil es war damals echt eine krasse Phase. Und mit Blick dann natürlich parallel auch 96, den wir da durchlaufen sind, ist das für mich, ich glaube, Alltime. Ich glaube, das kannst du auch gar nicht toppen emotional. Und dann natürlich auch mit dem 1-1 haben wir das Ganze eingepackt und mit nach Hannover genommen. Das war emotional. Besser geht's nicht.
Boah, danke, dass du das mit uns teilst hier. Hannes,
rest in peace an dieser Stelle.
Ja, rest in peace, ja,
absolut.
Genau, ich hole ein bisschen aus. Ich mache eine kleine Rutsche.
Kleine Reise.
Eine kleine Reise, weil für mich ist es gibt keine Frage, die ich glaube ich, die schwerer für mich zu beantworten ist, als such dir mal deinen geilsten Auswärtsmoment. Für mich waren das so Phasen. Also ich bin so mit 16 ungefähr ging das bei mir mit dem Auswärtsfahren los, so kurz vor der Abi-Zeit. Und da zwei Brüder, mit denen Gianni und ich auch immer noch befreundet sind, der eine hat mal einen Vokuhila getragen und der andere kann verdammt schnell Bier trinken, die haben uns damals auch sehr viel mit nach Bielefeld und Hamburg genommen. Und da war ich mit meinem Freund, also mit meinem besten Freund damals, ja, sind wir teilweise, keine Ahnung, am Freitag mit Bielefeld unterwegs, Samstag dann auswärts mit 96, dann abends auf den Kiez gefahren und dann um sonntags im Volkspark zu stehen, und das haben wir dann 2-3 Jahre gemacht, sofern es möglich war, und das war natürlich für mich unfassbare Momente, weil wenn du dann montags in der Schule warst oder auf dem Dienstag und alle so erzählt haben, was sie gemacht haben, und ich selber dachte immer so, ja gut, was soll ich jetzt groß erzählen, wenn die dann wieder im Sasa oder in der Buggy waren, und bin durch die Kneipen in Hamburg auf dem Kiez mit 16 getingelt. Das war für mich eine unfassbar prägende Zeit. Und so ging das irgendwie über Jahre, und so hat man diese unfassbar emotionale Verbindung zu 96 und auch vor allem zu Hamburg und Bielefeld, zu dem man heute irgendwie immer noch Kontakte pflegt, wo viele Familienväter sind und man irgendwie gerne auf die Zeit zurückblickt. Und dann daran angeschlossen war natürlich, und keine Ahnung, das ist für mich einer der immer noch der krassesten Momente oder der krassesten Zeiten in meinem Leben ist diese Europapokalzeit. Ich habe meinen 19. Geburtstag in Dublin gefeiert, in einer Temple-Bar, als wir gegen St. Patrick's Athletic gespielt haben. Das war für mich natürlich unfassbar. Genau, und dann während dieser Europapokalzeit eigentlich die einprägendste Auswärtsfahrt war unser Spiel gegen Poltawa, weil das war genau in meiner Abi-Zeit und ich hatte damals einen Lehrer, der hatte auch ein sehr zeitintensives Hobby und der hat Freitag auch mal früher Feierabend gemacht und dann habe ich zu ihm gesagt, ganz offen, hier Herr so und so, ich würde gerne in die Ukraine fliegen mit 96 und komischerweise war das der einzige Mensch in meinem Leben oder einer der älteren Menschen in meinem Leben, die dafür völliges Verständnis hatten und gesagt, ja, mach mal. Wenn du krank bist, bist du krank. Und so bin ich mit meinem besten Kumpel damals. Gibt es noch ein richtig schönes Bild. Ich werde das mal raussuchen. Vielleicht hat er das noch. Da war ich mit meinem alten, gerade noch so fahrenden, lilanen Polo. Standen wir auf dem Rewe-Parkplatz. Das ganze Auto bis oben hin voll mit Pfandflaschen. Und haben ein Foto gemacht. Und so haben wir uns quasi dann irgendwie diese Flüge, die 35 Euro so gekostet haben nach Kiew, haben wir uns finanziert. Und dann weiß ich noch, sind wir über Frankfurt nach Wien und von Wien nach Kiew geflogen. Und wir haben beide gesagt, in Frankfurt rufen wir unsere Eltern an, weil die dachten beide, wir pennen beim jeweils anderen. Und dann haben wir unsere Eltern angerufen und gesagt, wir fliegen jetzt in die Ukraine. Und dann gab es natürlich erstmal eine Standpauke, aber dann gab es auch kein Zurück mehr. Und genau, dann sind wir nach Kiew geflogen und haben dann noch eine Nacht in Kiew verbracht, in so einem Hostel. Und sind dann mit einem Zug, das ist unfassbar, sind wir mit so einem Zug dann nach Poltawa gefahren und dieses Zugabteil sah aus wie man sich so ein Wohnzimmer vorstellt, irgendwie in den 80ern oder so. Da war so richtig abgelatschter roter Teppich drin, da waren Blumenkübel mit Erde drin, die wurden von dieser etwas beleibten Dame, die dann da das Abteil geleitet hat, die hat dann noch die Blumen gegossen, dann hat die Tee gemacht, da liefen Nachrichten auf so einem Röhrenfernseher. Und das weiß ich noch. Und dann haben wir tatsächlich auch 96 Fans in diesem Zug getroffen. Genau, und dann hat das Spiel so, standen wir da irgendwo in Poltawa in diesem Auswärtsblock bei Minusgraden. Es war richtig kalt, das weiß ich noch. Und die letzte Nacht haben wir dann, glaube ich, noch mit, weiß nicht, 18, 20 Leuten in so einem Achterdorm verbracht, in so einem Zimmer, in einem Hostel. Und sind dann morgens alle zusammen zum Flughafen, gab noch ein Bier in Kiew und dann alle nach Hause. Werde ich nie vergessen, diese Zeit. Und dann kam im Anschluss daran natürlich auch extrem viele schöne Touren, als wir da nicht mehr europäisch gespielt haben. 96 hatte eine Freundschaft zu AIK Stockholm. Und so gab es dann auch viele, viele Auswärtsfahrten mit denen, beispielsweise nach Athen. Da saßen wir dann einfach mit ganz vielen AIK-Fans in Athen am Marktplatz. Oder sind mit denen zusammen nach Portugal geflogen, als sie gegen Braga gespielt haben.
Geiles Stadion.
Unfassbar geil. Und wenn du dann natürlich mit deinen Anfang 20 Jahren dann da mit einem kalten Bier bei Sonnenuntergang in Braga am Stadion stehst, die Sonne geht unter, du guckst Europa League, viel mehr geht natürlich nicht. Ne? Und all diese Momente, wovon ich glaube ich noch tausend erzählen könnte, haben diese ganze Zeit geprägt. Und das ist für mich unfassbar, aber ich könnte nicht den einen Moment wie bei dir völlig zu Recht erwähnen, weil die waren alle unbeschreiblich und ich bin für jeden Einzelnen dankbar und vor allem auch immer noch Kontakt zu dem Großteil dieser ganzen Menschen zu haben, mit denen ich da aufgewachsen bin und mit denen man so groß geworden ist, mit denen man diese Zeit teilen durfte und genau. Und natürlich auch die ganzen vielen kleinen Auswärtsfahrten mit dem Bus nachts nach Freiburg und so, es gehört alles dazu, aber Europa war schon extra klasse.
An dieser Stelle, weil ihr jetzt auch beide von euren Auswärtsfahrten so ein bisschen berichtet habt, weil die Frage auch kam, wir haben hier tatsächlich auch zwei am Tisch sitzen, die mehrfach 34er vorzuweisen haben. Vielleicht könnt ihr nochmal ganz kurz erklären, was ein 34er ist und vielleicht auch mal dazu sagen, wann ihr diese 34er gerockt habt.
Ja, 34er steht dafür, dass man alle 34 Ligaspiele geschaut hat. Dazu kommen noch wahrscheinlich oder kommen bei 96 nicht so viel, aber ein, zwei Runden DFB-Pokal dazu. Genau, und bei mir war das auch Ende, also es war so 19, 20, 21, habe ich glaube ich zwei Saisons, 34 Spiele gesehen plus DFB-Pokal und natürlich noch sehr viele Saisons, wo ich über 30 Spiele gesehen habe. Und wovor ich meinen Hut ziehe, ist, dass wir auch im Freundeskreis immer noch Leute haben, die auf die 40 zugehen und immer noch 34 Spiele in der Saison sehen. Also es ist Wahnsinn.
Bei mir waren es tatsächlich auch zwei. Saison 16-17 und Saison 17-18. Also zwei aufeinander folgende Saisons. Dazu gehört natürlich auch Pokal. Ich weiß nicht, wie viele es waren. Es waren auf jeden Fall nicht viele, die da auch noch dazu kamen.
Alright, dann haben wir auch zwei Sprachnachrichten eingesendet bekommen und die wollen wir jetzt ganz gerne auch mal einspielen.
Moin Jungs, Niklas hier, aka Bierbarschbube. Erst einmal alles Gute zur 50. Folge. Ich finde, ihr macht das wirklich hervorragend. Hab euch jetzt seit der ersten Folge verfolgt und muss echt sagen, dass ich immer wieder beeindruckt bin von dem, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Also wirklich ziehe ich meinen Hut vor. Mich würde interessieren, wie ihr euch kennengelernt habt. Ob ihr euch schon aus Kindertagen kennt oder in der Schule euch befreundet habt oder doch jetzt erst im späteren Lebensabschnitten, könnt ihr gerne mal erzählen.
Ja, ich würde sagen, da antworten wir mal drauf, obwohl das gar nicht so ganz einfach ist.
Nicht super einfach, aber wir können es ja ein bisschen einfach halten. Also Henne und ich kennen uns wahrscheinlich dann schon jetzt 15 Jahre zumindest so zum über den Weg laufen. Intensiver ist es geworden die letzten 5 bis 6 Jahre. Und Henne ist aber der Knoten quasi für die ganze Gruppe, könnte man sagen. Deswegen erzähl mal, wie es weiterging.
Genau, also wir kennen uns schon sehr lange und intensiviert, muss man auch sagen, hat das Ganze jetzt nochmal Hannover 96, ne, und unsere Dauerkartenrunde. Und Hannes kenne ich aus dem Studium tatsächlich. Wir haben uns ein paar Jahre aus den Augen verloren, aber sind dann wieder zueinander gekommen. Und genau, und du hast dann Gianni mit an den Tisch gebracht.
Genau, Gianni und ich kennen uns jetzt, 2026, ja, also auch 14 Jahre ungefähr, 2012, 2013, so ja. Die Zeit, mindestens. Genau, wir beide haben uns über Hannover 96 kennengelernt und genau, so in der 96-Community und sind dann auch sehr früh zusammen immer Auswärtsspiele gefahren und so hat es jetzt intensiviert und genau, und Fabi kenne ich wiederum dann auch über Henne. Und es ist eine sehr homogene Truppe. Und dann weiß ich noch, wie es dann auch hierzu kam, kann man vielleicht noch einmal erzählen. Wir, Henne, Fabbe und ich, waren dann letzte Saison in dieser ganzen Hype-Preseason, waren wir mal zusammen. Und irgendwann saßen wir in der Klickmühle und hat Henne mal auf den Tisch gehauen und sagt, so Männer, wir machen einen Podcast. Und da hatten eigentlich Fabbe und ich keine Wahl mehr, als ja zu sagen.
Ich muss tatsächlich noch früher ansetzen, weil Fabian war im Urlaub in Kroatien und Fabian war langweilig und er hat gesagt, Henne, hier sag mal, du hörst doch manche Fußball-Podcasts, du hörst doch hier Stammplatz und Copa TS und so, gibt es auch 96-Podcasts? Und da habe ich gesagt, nee, nicht, dass ich wüsste. Und dann sagte er, da müssen wir mal was dran ändern, ne? Und dann hat er aber, glaube ich, nur so dahergeschrieben, als er in Kroatien am Wasser lag. Und wie ich dann so bin, manchmal verbissen, wenn so eine Idee sich dann festsetzt, bin ich dann dem hinterhergegangen. Und habe dann, nachdem wir Cagliari das Spiel letztes Jahr, das Vorbereitungsspiel gesehen habe, Fabian und Hannes dann auch mal direkt angeschrieben. Und dann haben wir uns in der Klickmühle getroffen. Und in der Klickmühle, da fing alles an. Da ist dieses Produkt hier, dieses Projekt hier entstanden.
Die Marke.
Die Marke.
Die Marke.
Genau.
Genau, so kamen wir zusammen. Und aus verschiedensten Wegen, oder unsere verschiedensten Wege haben sich gekreuzt, aber die führen alle zum Podcast-Tisch und so sitzen wir heute hier. Und jetzt an dieser Stelle, auch von mir natürlich einmal, danke Männer, 50 Folgen, unfassbar, danke, dass wir hier heute sitzen.
Stark. One love. Ja, und auch vielen Dank natürlich an den Bierbarschbuben für die Glückwünsche. Nehmen wir natürlich sehr gerne entgegen. Und dann haben wir noch einen anderen Gruß bekommen.
Hey, Glückwunsch zur 50. Folge. Ich wollte euch einfach mal Danke sagen. Nach jedem Spiel freue ich mich fast genauso auf eure Analyse wie auf das Spiel selbst. Meine Frage, gibt es etwas, das ihr durch den Podcast über 96 oder über euch selbst gelernt habt, womit ihr am Anfang überhaupt nicht gerechnet hättet? Macht auf jeden Fall weiter so und auf die nächsten 50 Folgen.
Erstmal vielen Dank für diese lieben Worte.
Danke.
Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe tatsächlich gelernt, wie wichtig die Berichterstattung über einen Verein für eine grundsätzliche Stimmungslage ist. Das ist, glaube ich, etwas, was wir im Podcast jetzt auch immer mal wieder angesprochen haben, dass wir hier versuchen, Dinge kritisch zu sehen, aber halt auch nicht immer alles nur negativ zu sehen und alles kaputt reden zu wollen, sondern immer versuchen, weil wir halt Fans sind, alles konstruktiv zu haben und hinter allem auch so diese Liebe zum Verein zu haben. Und wenn wir uns jetzt so umgucken, dann fällt uns oft auf, dass selbst wenn gerade Dinge positiv sind, trotzdem ganz viel draufgehauen wird und vielleicht auch das so ein bisschen dazu beiträgt, wir hatten es vorher am Anfang der Folge mit den Erfolgsfans, dass vielleicht diese Region Hannover immer auch so ein bisschen skeptisch und pessimistisch diesem Verein 96 gegenübersteht und man das, glaube ich, ein bisschen ändern kann, indem man einfach häufiger, so wie wir das hier versuchen zu tun, auch mal das hervorzuheben, was vielleicht gut läuft, was positiv ist und nicht immer nur sich den Frust, den man so in der Woche angesammelt hat, von der Seele zu schreiben oder zu sprechen. Und das habe ich auf jeden Fall gelernt.
Da schließe ich direkt an, weil es mit dem so ein bisschen einhergeht. Also du hast ja die konstruktive Berichterstattung unsererseits angesprochen. Ich finde auch sehr viel nicht alles glauben, was man in den Zeitungen oder in den Medien liest, weil wir ganz oft auch dann, wenn wir mal irgendwie jemanden über zwei Umwege kennen, ganz oft eines Besseren belehrt wurden. Also grundsätzlich sehr wichtig, auch im Fußball immer mal wieder selber den Kopf einschalten und zu überlegen, wie viel Fleisch an diesem Knochen wirklich dran ist und vielleicht auch dann mal Dinge sacken lassen, bevor man zu allem eine Meinung hat, um zu gucken, ob da überhaupt was dran ist. Ich glaube, das mussten wir hier auch lernen und genau, das ist, glaube ich, das, was ich so am meisten mitgenommen habe aus dieser Berichterstattung. Und ja, für sich nimmt man aus so einem Podcast natürlich unfassbar viel mit, ne? Also vor allem, wenn man so die ersten Male vorm Mikrofon redet und seine eigene Stimme hört, das ist die ersten 5 Folgen, denkt man erst mal, boah, ich klinge ja wie Ritter Kunibert. Und da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Und dann merkt man natürlich auch manchmal, wie man so spricht, dass man irgendwelche, Gianni hat das vorhin mit definitiv, dass man manche Füllwörter irgendwie oft benutzt oder was auch völlig normal ist und dazugehört. Wir sind jetzt auch nicht den Anspruch an Perfektionismus.
Genau, es gibt ja einen Hörer, der immer kritisiert, wir sagen ständig immer geil.
Ja, so. Sollen die Leute mal, dann sollen sie einen anderen Podcast hören.
Genau.
Nee, aber das lernt man schon und ja.
Also ich muss sagen, dass mich überrascht hat, wie einfach es ist, einmal die Woche über eine Stunde über 96 zu sprechen. Also ich glaube, das war das, was wir am Anfang am stärksten auch überlegt haben. Wie kurz muss man es eigentlich halten, damit es immer irgendwie cool wird und man immer irgendwas zu erzählen hat? Ans Kurzhalten, ihr wisst es, das ist bei uns kein Thema mehr. Aber ich finde es wirklich spannend, wie man sich da rein vertiefen kann.
Wie auch die Emotionalität zum Verein sich nochmal verändert.
Absolut, ne? Auch gerade so zum Ende der Saison, man fiebert auch nochmal aus anderen Gründen tatsächlich jetzt darauf hin, dass es erfolgreich läuft, ne? Weil wir müssen es auch ganz ehrlich sagen, wir haben auch hier offen am Tisch darüber gesprochen, ob es nicht irgendwie auch für uns blöd wird, wenn wir aufsteigen und dann nur noch über Niederlagen sprechen müssen, nur noch über Kampf sprechen müssen, ne? Nur noch darüber sprechen müssen, wer was eigentlich nicht kann. So, ne? Also für uns als Podcast sind wir gerade in einer sehr guten 96-Phase.
Genau, und es gab auch noch eine Frage, ob wir schon mal Streit hatten. Das kann ich, glaube ich, sagen, dass wir uns nicht gestritten haben. Aber es gab einen schweren Moment, glaube ich, und der bezieht sich auf das, was du gerade gesagt hast, Fabian, nämlich nach diesem Nürnberg-Spiel. Mhm. Nach dem Nürnberg-Spiel haben wir uns wiedergefunden und hatten das erste Mal eine feste Verabredung für den Montag, wo, ne, du, Gianni und du, Fabian, wo ihr gesagt habt, ey, wir sind nicht in der Lage, wir wissen nicht, wie wir jetzt darüber sprechen sollen. Und das gehört eben dann zum Podcast dazu, dass man eben manchmal in Situationen ist, wo man eben nicht darüber sprechen will. Ne? Und Hannes und ich haben uns dann, wir hatten auch keinen Bock, wir haben uns dann irgendwie durchgerungen und haben gesagt, ey, die Leute brauchen das aber vielleicht und haben uns dann hingesetzt. Ne? Das war diese Gefühlscocktail-Folge. Also das verändert sich dann halt, weil du machst einen Podcast und du gehst nochmal ganz anders, wie du das so schön gesagt hast, Fabian, gerade ins Stadion und hoffst halt, dass du am nächsten Tag über was Schönes reden kannst.
Ja, und was wir aber beide festgestellt haben, ist, dass danach ist man schon erleichtert, dass man die Folge durchgegangen hat, weil es natürlich ein bisschen wie Therapie ist. Ne? Man kann sich den Frust über Hannover 96 mal mit einem Kumpel von der Seele reden und das tut dann auch schon mal gut. Und weil was ich nochmal hervorheben möchte und was sehr wichtig und sehr gut ist, wir streiten uns nie, weil jemand eine andere Ansicht über Hannover 96 hat als der andere. Also ne, wir haben hier verschiedenste Ansichten und wir sind nie disrespektierlich mit dem anderen, weil der sagt, ey, wir sollten jetzt mal wieder Viererkette hinten spielen, sondern wir sind ja mit teilweise sportlich die verschiedensten Meinungen, aber gestritten haben wir uns deswegen wirklich noch nie.
Und wir haben auch die verschiedensten Hintergründe des Fanseins. Ne? Also, und deswegen habe ich euch auch, also zumindest Hannes und Fabian, euch so ausgewählt, weil wir alle irgendwie unterschiedliche Zugänge und Perspektiven auf 96 haben. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, um dann das dann alles abzudecken. Jetzt kommen wir langsam zum Ende. Uns kommen jetzt aber noch zwei schöne Sachen. Und zwar hat jemand gefragt, und das wurden wir tatsächlich auch schon heute häufiger gefragt, ob wir uns auch vorstellen könnten, und jetzt zitiere ich mal, ne, damit ich nicht in Teufels Küche komme, hier, das ist jetzt ein Zitat, könnt ihr euch nicht mal vorstellen, euch mal hin und wieder in die Pressekonferenzen zu hocken und endlich mal vernünftige Fragen zu stellen, vielleicht sogar welche aus der Community. Das wäre richtig stark. Ja, wir haben darüber nachgedacht, haben tatsächlich auch mal angefragt, ob das geht, ne? Weil auch uns gehen die Fragen teilweise auf die Nerven, beziehungsweise wir haben halt Fragen, die uns auf der Seele brennen, die dann da nicht gefragt werden. Bislang wurde uns die Tür noch nicht geöffnet. Da ein kleiner Vorschlag. Bei den nächsten Pressekonferenzen könnt ihr das ja einfach mal in den Kommentaren fordern.
Spammt.
Also spammt doch die Kommentare mal zu und fragt mal, wann 96. Minute in der Pressekonferenz.
Wann 96. Minute legal?
Genau.
Spammt einfach alles voll.
Nein, aber das ist natürlich etwas, wo wir auch drüber nachdenken. Ne? Da sind wir auf jeden Fall dran. Und jetzt kommt etwas Wunderschönes und auch da kamen mehrere Fragen zu. Wann wir endlich eine Live-Folge machen. Und auch das ist in unseren Köpfen und auch das ist in Planung. Ich möchte aber eine Nachricht vorlesen. Da hat nämlich ein Hörer uns direkt ein Angebot gemacht. Da hat nämlich jemand geschrieben, wann gibt es ein Fan-Treffen? Ich bin nämlich im Vorstand bei SG Limmer, kommt vorbei und wir machen ein Fan-Treffen bei uns in der Gaststätte. Mit lecker Bierchen, Pommes und Live 96 auf Leinwand schauen. Also
lecker Bierchen bin ich dabei.
Vielen Dank für die Einladung.
Das klingt super, wir werden uns auf jeden Fall, oder schreib uns bitte nochmal, dann können wir nochmal darüber sprechen. Vielleicht könnten wir ja sogar eine Live-Folge im Clubheim SG Limmer machen. Und wir werden natürlich auch, das ist unser Plan, in der Klickmühle, da wo alles begann, mal eine Live-Folge machen. Wer weiß, vielleicht ja Folge 96 und dann Folge 100 bei SG Limmer. Wer weiß, aber schöne Idee und das wird auf jeden Fall kommen. Wir feiern ja heute die 50. Folge und wollten euch für eure vielen Rückmeldungen und eure treue Hörerschaft auch etwas schenken sozusagen zu diesem Tag. Und da kam aus der Community eine schöne Idee, die wir jetzt umgesetzt haben. Das ist jetzt auch nichts Weltbewegendes, was nur wir machen, aber wir fanden die Idee einfach so schön. Und zwar machen wir eine 96. Minute Kicktipp-Runde für die neue Saison. Besonders daran ist, wir wollen, dass möglichst viele von euch mitmachen können. Und deswegen tippen wir nur 96 Spiele. Wir tippen nur 96 Spiele. In der Folgenbeschreibung findet ihr den Link zu unserer Kicktipp-Runde. Und ja, das heißt, man muss sozusagen 34 Spiele eigentlich nur tippen, beziehungsweise hoffentlich kommen da mal 1 bis 2 bis 3 bis 4 DFB-Pokalspiele noch dazu und das war's. Ja, und wir werden sicherlich dann in der einen oder anderen Folge dann auch mal so ein paar gute Tipper namentlich hier hervorheben. Wir hatten schon den Hot Take hier, oder wir haben überlegt, ob jemand von uns es dann in die Top 5 schaffen würde. An dieser Stelle schon mal die Regel, dass man nicht gegen 96 tippen darf, ist an dieser Stelle dann aufgehoben. Ja? Und wir werden uns auch noch jetzt in den nächsten Tagen und Wochen ein paar Preise überlegen. Ja? Das heißt, man tippt 96 Spiele und wenn man das gut macht, kann man am Ende auch Preise gewinnen bei uns. Und wir haben so für unsere Community so ein kleines Spiel. Der Link geht mit dieser Folge dazu raus und wir würden uns freuen, wenn möglichst viele von euch da mitmachen. Dann wird es zu dieser Folge sofort aber auch ein Gewinnspiel geben. Und zwar hat die Klickmühle Preise zur Verfügung gestellt. 150 Euro insgesamt für unsere 50. Folge. Schaut mal in den nächsten Tagen bei Instagram vorbei. Da werden wir einen Post machen, passend zu dieser Jubiläumsfolge, mit einer Frage und einer Aufgabe. Bei diesem Post kann man dann dreimal 50 Euro Verzehrgutscheine für die Klickmühle gewinnen. Die 50 Euro passen zur 50. Folge. Also macht auf jeden Fall mit. Und vielleicht sehen wir uns ja dann vor dem ein oder anderen Heimspiel mal in der Klickmühle. Da kann man lecker essen, da kann man verschiedenste, feinste Getränke zu sich nehmen. Bier natürlich, aber auch der Pistazienschnaps sei euch ans Herz gelegt.
Und die beste Currywurst der Stadt, leckeres Schnitzel, richtig geile Rippchen. Also da könnt ihr auf jeden Fall eure Gewinne gut investieren.
Genau, so sieht's aus. Und wir feiern jetzt hier ein bisschen unsere 50. Folge mit lecker Pizza von Gianni. Auf die nächsten weiteren 50 Folgen mit euch da draußen, liebe 96-Fans, und mit uns hier am Tisch. Alles Gute und vielen Dank, dass ihr dabei seid. Bleibt dabei, bleibt Vamos. Bis bald. Ciao, ciao.
Ciao. Ciao. Ciao.